dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill hergekommen.
Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky Palm und heute begrüße ich nicht nur Sebastian Rose im Fanprojekt, sondern auch die Frau der Stunde, Torjägerin und Kapitänin unserer Frauenmannschaft, Jana Bollstein. Hallo.
Hallo.
Und ich begrüße auch den Cheftrainer der Frauenmannschaft. Hallo, Heiko Gerber.
Hallo.
Jana, am Samstag dachte ich noch, das, was Serou Girassi gezeigt hat, könnte man nicht toppen. Und dann kommst du, schnürst einfach mal einen Viererpack. Wie geht's dir 3 Tage nach dem 8:1? Und vor allem, was mich viel mehr interessiert, der wievielte Viererpack war das denn für dich?
Tatsächlich war das, glaube ich, erst mein zweiter Viererpack.
Erst.
Nee, das andere Mal war in einem Testspiel. Das zählt, glaube ich, nicht so wirklich ganz. Ja, fühle mich natürlich gut. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Bin froh, dass wir die Pflichtaufgabe erledigt haben und dass ich meinen Teil dazu beitragen kann.
Und bist ohne Blessuren aus dem Spiel rausgekommen?
Ohne Blessuren aus dem Spiel,
ja. Das ist immer wichtig. Gerade bei den Frauen haben wir da in der vergangenen Saison ja schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Heiko, so wirklich langweilig wird es für dich irgendwie nicht. Jetzt liest man so, 8:1 ist ein relativ souveränes Ergebnis. Trotzdem würde ich sagen, gab es mal so einen Kipppunkt im Spiel. Nach 20 Minuten musstest du den Matchplan nochmal ändern, denn da gab es eine rote Karte für unsere Torhüterin Besa Leci. Was hat das für dich bedeutet im Spiel und grundsätzlich, war das für dich jetzt so fast das perfekte Spiel, was ihr gezeigt habt am letzten Spieltag?
Ja, kann man schon so sagen. 8:1, 70 Minuten Unterzahl, das ist natürlich eine Top-Leistung gewesen. Klar war es kurz mal durch die rote Karte, stand 3:0. Unglücklicherweise ging der Freistoß auch noch rein, stand 3:1. Da überlegt man schon mal kurz. Danach gab es nochmal einen Torschuss, glaube ich sogar. Da hätte das Spiel vielleicht auch, kippen können, aber ich glaube, dass wir an dem Tag einfach zu gut waren, vielleicht der Gegner auch nicht auf unserem Level an dem Tag und von daher denke ich mal, geht es auch in der Höhe im Endeffekt in Ordnung.
Hättest du dir bei der roten Karte gewünscht, dass die Besa im Strafraum bleibt und lieber das Tor fressen, dann steht es 1:3, seid weiterhin komplett?
Ja, auf jeden Fall, aber das sind so kurze Momente, wo man vielleicht eine Fehlentscheidung trifft. Das Tor selber ist natürlich von der Nadel der Fehler gewesen, der Rückpass war viel zu kurz. Trotzdem habe ich auch mit Besa gesprochen. Es kann natürlich nicht jedes 1-gegen-1 dann eine rote Karte sein. Also von daher muss ich da cleverer anstellen, auch vielleicht einfach mal im Strafraum warten. Im Strafraum gibt es halt dann nur einen Elfmeter und keine rote Karte. Ist ein bisschen ärgerlich, weil sie jetzt auch wieder länger ausfällt. Zum Glück haben wir ja 2 Torhüter jetzt wieder zurück aus der Verletzung und von daher können wir das gut auffangen.
Weißt du schon, wie lange sie ausfallen wird?
Also ich gehe mal davon aus, dass sie 2 Spiele bekommen wird. Rote Karte ist, glaube ich, immer 2 Spiele. Es war ja auch kein rüdes Foul, das war einfach das Bein stehen lassen, das war halt im Endeffekt eine Notbremse, aber denke mal, alles, was mehr wie 2 wäre, wäre nicht, können wir auch Einspruch einlegen. Ich glaube, 2 Spiele.
Ja, Sebastian, was hast du denn hier am Samstag gemacht oder am Wochenende?
Am Wochenende. Ich habe ja erzählt, ich war letzte Woche und vorletzte Woche Fahrradfahren 6 Tage und ich war danach dann tatsächlich relativ erschöpft und ich hatte auch tatsächlich noch nicht wieder so richtig Bock auf viele, viele, viele Menschen und ich habe mir seit langem mal wieder ein Heimspiel von den Männern dann auf dem Sofa zu Hause angeguckt und ich habe es auch nicht bereut, also trotz des Ergebnisses.
Konntest du feiern, ja?
Ja.
Aber du konntest, wenn ich das richtig verfolge, keine Instagram-Videos machen, wie Serou Girassi vor der Kurve feiert.
Leider nein. Aber ich hätte auch nicht da gesessen, wo er mit seiner Entourage saß. Also
ja, man kann nicht alles haben. Ja. Wir werden natürlich heute über dieses Spiel sprechen, das VfB Stuttgart gegen Wolfsburg. Wir reden natürlich ausführlich über die Frauen. 4 Spiele, 4 Siege, 19:2 Tore. 9 davon hast du erzielt, Jana. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so einen wichtigen Stellenwert in der Mannschaft hat? Und
ja, das fühlt sich auf jeden Fall gut an, aber das ist auch mein eigener Anspruch an mich. Wenn ich von der Bundesliga in die vierte Liga wechsle, dann möchte ich natürlich auch einen Beitrag leisten und nicht einfach nur.
Hast du so eine Marke eigentlich, die du erreichen möchtest in der Saison?
Für mich selber ja, aber keine, die mir jetzt hier öffentlich was besorgen muss.
Aha, bei Chris Führig sind es ja die 15 Scorerpunkte, die er sammeln möchte.
Er ist gut unterwegs.
Ist auf jeden Fall.
Bester Scorer der Liga jetzt schon. Also
ja, uns war das ja schon immer klar. Wir haben ja immer gesagt, dass Chris Führig eigentlich der Mann ist, der den VfB irgendwann wieder zu alten Erfolgen zurückschießen wird. Und wir sollten recht behalten, muss man an der Stelle sagen. Danke, Chris Führig, an der Stelle. Also, wir reden, wie gesagt, über die VfB-Frauen, über den Saisonstart. Wir geben einen kleinen Ausblick auf den kommenden Sonntag, denn da gibt es ein besonderes Spiel. Ihr könnt endlich mal wieder auf Platz 1 spielen. Ist das dann auch für euch nochmal so ein besonderer Anreiz, wenn ihr direkt dann beim VfB Stuttgart spielen könnt, oder macht das eigentlich keinen großen Unterschied für euch?
Ich glaube, es ist was ganz Besonderes. Wir sind ja der VfB Stuttgart, und wenn man dann zu Hause spielen kann, in dem Fall, auch wir fühlen uns auch in Obertürkheim sehr wohl, sind da auch unsere Heimat, ist klar, weil wir so eine Kooperation gemacht haben mit denen, aber ich glaube, das Ziel sollte es auch mal sein, dass wir als VfB-Frauenmannschaft dann auch mal direkt beim VfB spielen. Das fühlt sich dann noch mehr wie ein Heimspiel vielleicht für uns an. Wir hoffen, dass sehr, sehr viele Zuschauer kommen und das ist ein schönes Fest wird.
Also der Aufruf an euch, 15 Uhr geht's los. Es lohnt sich definitiv, weil der Fußball, den man sehen kann, der ist unterhaltsam und es fallen viele Tore. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Ich glaube, man kriegt auch eine Wurst und was zum Trinken. Also warum nicht?
Genau, und der Eintritt ist auch überschaubar. Ich glaube, das Ticket kostet 5 Euro.
Ja.
Ich habe heute Morgen geguckt, VfB gegen Dortmund, da kosten die Tickets dann 75. Also, und der Fußball ist nicht um den Faktor besser.
Aha, da gibt's schon eine kleine Vorschau von Sebastian, der uns nachher erklären wird, wie gut der Fußball der Frauen aktuell ist. Da freue ich mich schon drauf, aber wir werden das checken mit Heiko und mit Jana, ob du recht behältst. Chris Führig haben wir gerade angesprochen. Wir werden natürlich auch noch kurz darüber sprechen, dass er zum ersten Mal für die Nationalmannschaft berufen wurde von Julian Nagelsmann. Also da kommt eine Menge auf Chris zu. Auch was die Teamkollegen angeht, wird's, denke ich mal, ganz unterhaltsam, habe ich schon gesehen. Sebastian, es ist dir auch aufgefallen, dass Thomas Müller mal direkt wieder aus dem Flieger Instagram-Videos verteilt hat,
ja,
mit lustigen Botschaften, wenn ich mal so sagen kann.
Ich habe es ohne Ton geguckt.
Das wünschen sich viele, aber der Kelch geht nicht an jedem vorüber. Dann schauen wir natürlich ins NLZ und schauen uns die dritte Mannschaft der Stunde an, die U21. Und wenn man da sieht, was da so gerade abgeht, gibt's da, denke ich mal, auch eine Menge zu reden. Das Gute ist, dass Heiko nicht nur Erfahrungen mit den VfB-Frauen hat, sondern auch lange im NLZ bei der U21 als Co-Trainer tätig war und uns vielleicht mal so ein paar Einblicke geben kann, wie jetzt diese, ich nenne es jetzt mal, Leistungsexplosion zustande kommt, weil es lief ja in den letzten Jahren manchmal, ja, hackelig, um es so auszudrücken, und jetzt flutscht es einfach. Gut, das werden dann unsere Themen heute sein, und wie immer an dieser Stelle möchte ich euch bitten, sollte euch das hier gefallen, VfB STR, dann bewertet uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann lasst doch noch einen Daumen nach oben da und denkt dran, für alle, die jetzt wirklich nur zuhören, es gibt alle Highlights und nicht nur die, sondern auch die der Frauen und der U21 auf YouTube zu bestaunen, und ihr könnt da einfach mal vorbeischauen und die Tore nochmal genießen. Es lohnt sich ja aktuell beim VfB Stuttgart, sich diese Tore zu Gemüte zu führen. Jana, jetzt fangen wir mal kurz mit dir an. Du bist über Hoffenheim und Köln jetzt hier zum VfB Stuttgart gekommen. Warum der Wechsel von der Bundesliga in die Oberliga?
Ich hatte einfach überlegt, was möchte ich machen, was möchte ich Neues machen. Ich bin ein sehr familienverbundener Mensch und lebe seit 2 Jahren auch in einer Fernbeziehung, die jetzt zum Glück nicht mehr so fern ist. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, willst du jetzt wieder irgendwo in Deutschland sitzen? Es war klar, dass ich wechsle. Willst du irgendwo in Deutschland sein oder im Ausland und wieder sehr viel Zeit alleine verbringen und in Anführungszeichen nur Fußball spielen, was ich aber auch schon Jahre davor gemacht hatte und einfach auch schon kannte? Oder ist vielleicht an der Zeit, ein bisschen nach Hause zu kommen, mehr Familienleben zu genießen und auch wieder ein bisschen andere Werte ins Leben reinzuholen? Man muss sagen, ich bin mit 18 ausgezogen und war ab dem eigentlich weg, war jetzt dann quasi 10 Jahre lang weg. Und ja, dann war irgendwie für mich der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, mich zieht's irgendwie doch eher wieder Richtung Heimat. Hab mir überlegt, was kann ich machen, was soll's sein. Dann habe ich vom VfB gehört und habe dann ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegen müssen. Das hat irgendwie, das Gesamtpaket hat sehr gut für mich gepasst, eben auch die Verbundenheit in meiner Heimatstadt. Das sind im Endeffekt nur 1,5 Stunden zu meiner Freundin nach Karlsruhe, der verbotenen Stadt.
Ja.
Sind's auch nur 1 Stunde. Demnach hat das zumindest schon mal ganz gut gepasst. Und als ich mir dann das Gesamtpaket vom VfB angehört habe, mit Heiko gesprochen habe, mit Sascha gesprochen habe und all den ganzen Verantwortlichen, da ja, war es dann am Ende eine relativ einfache Entscheidung.
Was dann Sascha und Heiko, die den Ausschlag dann auch gegeben haben, zum VfB zu gehen, neben der lokalen Komponente? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und einfach auch das Projekt, das hier angestrebt wird. Es ist jetzt nicht so, dass ein Verein ist, der jetzt einfach nur in der Oberliga ein bisschen rumkicken möchte, sondern die Ambitionen, die da dahinter stehen und eben auch, was dafür jetzt schon gemacht wird, das spricht ja für sich und spricht auch für die Langfristigkeit von dem Projekt und für die großen Ziele, die da dahinter stehen.
Welche Ambitionen hast du denn? Also was ist so dein Ziel, was du dir gesteckt hast mit dem VfB?
Mein Ziel ist es, mit dem VfB gern jedes Jahr aufzusteigen. Ich weiß, dass es sehr, sehr ambitioniert ist und super schwierig, aber das ist mein großes Ziel.
Was sagt denn der Trainer? Wie ambitioniert ist das? jedes Jahr aufzusteigen?
Ja, ist natürlich nicht so einfach, weil selbst auch diese Liga jetzt in der Oberliga, wir wissen, dass wir jede Woche unsere Leistung bringen müssen. Wir müssen jede Woche an unsere Grenze gehen. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist der Aufstieg machbar. Mhm. Aber es ist auch klar, es gibt auch immer ein, zwei gute Mannschaften oder Mannschaften, die vielleicht auch in dem Jahr unser Niveau haben. Und das wissen wir. Und deshalb müssen wir konzentriert bleiben. Ich denke, es ist früher oder später wird der VfB, wird die VfB-Frauenmannschaft aufsteigen in die Regionalliga, in die zweite Liga und vielleicht auch in der ersten Liga. Wie lange das dauert, ob das 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre dauert, das kann ich nicht vorhersagen. Es wird dann, wenn es schnell geht, mit mir sein, wenn es nicht so schnell geht, ohne mich. Ganz einfach im Fußball. Der Verein ist da mega dahinter. Wir versuchen gerade alles Mögliche, um den Weg auch schneller zu bestreiten. Wir müssen aber auch die ganzen Gegebenheiten mit anpassen, das heißt die Infrastruktur, aber auch die, ja, wir haben auch wenig Erfahrung bis jetzt als Frauenteam. Da müssen wir auch von den anderen noch lernen und das wollen wir gerade, machen wir gerade und deshalb war es auch eine sehr, sehr lehrreiche erste Saison für uns letztes Jahr.
Ihr seid jetzt gerade in der Oberliga. Wenn du jetzt gerade die Infrastruktur ansprichst, ist das jetzt so das, was man erwarten darf in der Oberliga? Ist das schon ein bisschen mehr? Ist es zu wenig? Mit den Ambitionen, die ihr habt, Regionalliga, zweite Liga, müsste da mehr gemacht werden? Wie ist denn da so dein Eindruck?
Ja, wir müssen was machen. Also wir haben einen Kooperationspartner mit Obertürkheim, wo wir sehr, sehr glücklich sind. Wir wissen aber auch, dass das Gelände in Obertürkheim nicht dem Niveau von der dritten oder zweiten Liga entspricht. Das heißt, der Kunstrasen, der Rasenplatz, da muss einiges gemacht werden. Früher oder später müssen wir auch vielleicht ein kleines NLZ aufbauen für Mädchen, für junge Talente. Auch da sind wir dran. Also das ist ein langer, langer Weg. Wie gesagt, für die Oberliga, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Hilft uns auch der VfB extrem, auch das NLZ. Wir können viele Sachen nutzen, wir können viele Sachen mit verwirklichen, aber ja, wir müssen schon auch schauen, dass wir dann auf Sicht, wenn ich dann sehe, was zum Beispiel welche Möglichkeiten Hoffenheim oder auch Freiburg hat, ja, den Frauen gehört das ganze 13-Stadion alleine jetzt. Das ist sensationell, das ist natürlich hier in Stuttgart extrem schwer, sowas für uns eigenes zu bekommen. Aber wir müssen Lösungen finden, um dann halt auch mindestens auf das Level zu kommen.
Du hast in Hoffenheim gespielt, Jana.
Ja.
Wie ist denn da so der Unterschied jetzt zum VfB Stuttgart? Also wo haben die vielleicht noch einen Vorsprung? Wo siehst du da professionellere Strukturen? Also wie unterscheidet sich Hoffenheim vom VfB in der Hinsicht?
Also da muss man ganz klar differenzieren, dass Hoffenheim ja ein vollständiges eigenes Mädchen- und Frauenzentrum in St. Leon-Roth gebaut hat, unabhängig von dem Zentrum in Zutzenhausen, wo in Anführungszeichen die Profis und die U21, U17 und U19 sind und auch das NLZ ist. Sprich, wir haben eigentlich ein komplett eigenes Gebäude mit Plätzen, die nur für den Frauenbereich gemacht ist, inklusive Athletikraum, Umkleidekabinen, Physioräume. Und das ist natürlich schon eine andere Gegebenheit, wie wenn wir jetzt hier regelmäßig um Plätze streiten müssen. Hm. Oder in Anführungszeichen nicht unbedingt streiten, aber regelmäßig auf Kunstrasen müssen beispielsweise.
Ja.
Ist natürlich was ganz anderes. Da hat halt Hoffenheim ziemlich früh schon angefangen, Geld zu investieren und das eben auch aufzubauen. Ob das jetzt der goldene Weg ist, den Frauenbereich komplett vom Verein zu trennen und an einen separaten Standort zu setzen, das sei mal dahingestellt.
Wie wär's dir denn lieber? Also eher zusammenrücken oder findest du es ganz okay, dass es halt in Obertürkheim jetzt gerade aktuell der Frauenstandort schlechthin ist für den VfB? Oder würdest du dir wünschen, man rückt näher zusammen und spielt zum Beispiel in der Mercedesstraße zusammen beziehungsweise trägt da die Trainingseinheiten aus?
Also ich glaube, das ist, wenn man es realistisch betrachtet, ist es schwierig aufgrund der aktuellen Platzproblematik, die da eh schon herrscht. Und dann da auch noch Frauen U17 und U14 und irgendwas noch unterzukriegen, ist einfach nicht realistisch. Deswegen träume ich gar nicht so weit. ich finde es aber schön, wenn man ab und zu doch mal so einen Schnittpunkt hat, weil man einfach nochmal eine andere Verbundenheit zum Verein kriegt. Und auch andersrum, die Mitarbeiter, die dort jeden Tag arbeiten, sehen auf einmal die Frauen und dann ist auch nochmal eine ganz andere Verbundenheit.
Deswegen nochmal der Hinweis, wie gesagt, am Sonntag 15 Uhr gibt es die Verbundenheit, denn da spielen die Frauen auf Platz 1. Wie kamst du denn eigentlich zum Fußball? Wie war denn dein Werdegang? Warum hast du dir irgendwann überlegt, die Kickstiefel zu schnüren?
Ich glaube, bei mir spricht man von dem klassischen Weg. Ich habe einen älteren Bruder und mit dem habe ich, so wie mit den beiden Nachbarsjungs, eigentlich immer auf der Straße gekickt und hinten draußen, bis dann halt irgendwann mit zum Sportverein ging, dann dort verschiedenen Jugenden durchgespielt, habe dann den klassischen Weg über einen DFB-Stützpunkt gefunden, wo man leider häufig das einzige Mädchen war.
Ah, okay.
Unter den ganzen Jungs war aber vielleicht auch im Nachhinein ganz gut, weil man einfach nochmal eine andere Härte zu spüren bekommen hat. Und dann über die Baden-Auswahl ging es dann für mich in die U17 nach Hoffenheim.
Und dann ging die Karriere so richtig steil?
Dann bin ich, meine Eltern haben mich damals gefahren, das waren ungefähr 1,5 Stunden ein einfacher Weg und das war einfach dann über die Dauer zu viel. Das haben sie ein Jahr lang durchgehalten und da bin ich auch echt unfassbar dankbar für. Weil wenn ich selbst jetzt merke, ich bin eine Zeit lang jetzt die Strecke gependelt, das ist ja, boah, viel Autositzerei, viel Stau, viel.
Und auch
viel
krasse Aufwand. Autobahnen, die ja überhaupt nicht stark frequentiert sind. Nee, aber du kommst ursprünglich aus Kembach.
Genau.
Und wenn ich das richtig gegoogelt habe, dann liegt es nämlich genau in so einem Dreieck zwischen Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart.
Richtig.
Für wen schlug denn, sage ich jetzt schon mal, was Fußballvereine angeht, dein Herz in der Jugend?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich früher ein paar Mal in Stuttgart im Stadion war. Meine beiden Geschwister sind auch Stuttgart-Fans. Mein Opa war auch ein riesiger Stuttgart-Fan und da waren wir früher häufig in der Cannstatter Kurve gestanden und kann mich da auch noch an alte Siege erinnern. Mein Bruder und meine Schwester, die waren sogar bei der Meisterfeier auf dem Platz gestanden. Da konnte ich leider nicht. Heiko, Mensch, die habe ich schon mal gesehen.
Ich glaube, ich auch. Wenn ich noch stehen konnte.
Ich wollte fragen, ob du dich noch erinnern kannst.
Ja. Wir waren die Kleinen hinten.
Wir reden ja heute dann relativ viel über den VfB und gar nicht so viel über dich und deine Karriere, aber ich habe gehört über den Flurfunk, du bist, glaube ich, in 2 Wochen auch bei den Brustringfrauen im Podcast eingeladen und ich glaube, die werden dich dann noch mehr ausquetschen, was so deinen Werdegang angeht und wie du wirklich dann zum VfB gekommen bist und welche Stationen davor waren. Deswegen werden wir das heute ein bisschen kürzer halten, also müsst ihr nicht lange warten. In 2 Wochen, 3 Wochen gibt es dann noch ein Spezial, nicht von uns, sondern von den Brustringfrauen.
Und wir verlinken das Ganze natürlich und empfehlen euch sowieso, bei den Brustringfrauen reinzuhören, denn für alle, die sich so halbwegs mit dem VfB und Frauenfußball beschäftigen wollen, ist das, denke ich mal, die beste Anlaufplattform und man kriegt die aktuellsten Informationen und tolle Gesprächspartnerinnen. Zu Heiko muss ich natürlich auch noch kurz was sagen, obwohl du wahrscheinlich bekannt bist wie ein bunter Hund in Stuttgart, deutscher Meister 2007, Nationalspieler, verifizierte Vereinslegende, das kann ich auch schon mal sagen und jetzt eben auch noch der erste Trainer der VfB-Frauenmannschaft. Ja? Wie siehst du denn so deinen Weg, den du hier beim VfB Stuttgart genommen hast? Mittlerweile bist du ja wirklich Vollblutschwabe, könnte man sagen.
Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich werde hier auch nicht mehr weggehen, glaube ich, weil es gab auch mal die Möglichkeit, so vielleicht dann als Trainer den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht mal in Richtung 3., 2., 4. Liga. Hatte da auch so 1, 2 Anfragen, aber habe dann relativ schnell für mich entschieden, dass ich dafür eigentlich gar nicht mehr so richtig brenne, sondern dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier meine Heimat gefunden, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich beim VfB Stuttgart mega wohl. Es gibt da genug schöne Aufgaben, ich habe alle Stationen im NLZ durchlaufen, U17, U16, U19, U21 als Cheftrainer, als Co-Trainer, eigentlich alles mitgemacht, Individualtrainer, also auch das macht mir mega Spaß. Ja, und letztes Jahr kam dann plötzlich so die Anfrage, ob ich Lust hätte, die Frauen zu trainieren. Da habe ich erstmal gedacht, what? Also ich bin ehrlich, das war für mich, kam aus nix. Ja, ja. Und hatte dann 2 Tage Zeit zu überlegen, habe mich da intensiv damit beschäftigt und fand das sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, das Projekt, Jan hat schon angesprochen, sehr interessant ist, aber für mich auch wieder die Chance bestand, wieder was Eigenes zu machen. Ich war die letzten Jahre immer Co-Trainer, vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem NLZ ein bisschen raus, wir haben eine gute Kooperation, aber einfach mal was Eigenes machen und was mit anzustoßen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es 0,0 bereut. Mir macht das so viel Spaß. Und ja, auch wenn es da letztes Jahr aber mal so ab und zu paar negative Momente gab oder ein paar schlechtere Momente für uns, habe ich es 0 bereut und hoffe auch, dass ich da noch länger dabei sein darf.
Ich muss es natürlich ansprechen, denn am 1. Oktober jährte sich das legendäre Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Manchester United zum 20. Mal. Klingt auch krass, oder? 20 Jahre schon her. Welche Erinnerungen verbindest du denn mit dem Spiel?
Ja, ich weiß, dass ich, glaube, 70. Minute eingewechselt wurde. Damals gegen Cristiano Ronaldo, 17 Jahre. Wurde als Megatalent angepreist, damals angepriesen wurde. War noch nicht so bekannt und habe ihn auch die letzten 20 Minuten gut beherrscht. Ich glaube, 5 Jahre später wäre es eng geworden. bin gut ins Spiel reingekommen, habe damals auch, weiß ich auch noch, einen Sonderlob bekommen von Felix Magath nach dem Spiel, weil klar, Einwechselspiel ist nicht so einfach, habe dann auch nochmal einen mega Ballgewinn gehabt, glaub, wo wir noch 11 Meter bekommen haben, den wir dann verschießen. Also es war ein mega Erlebnis und vielleicht auch das Highlight, eins meiner 2, 3 Highlights, die ich hatte in meinem Leben, weil Manchester United war damals so wie Man City heute oder wie Real Madrid, also unschlagbar eigentlich. Und wir haben hochverdient zu Hause gewonnen. Und das war einfach unfassbar. Und man erinnert sich gerne an die Zeit, an die Stimmung im Stadion. Das war, ja, das sieht man einfach auch, was Schwaben, was der VfB Stuttgart für Fans hat. Wenn die Mannschaft abliefert, dann sind die richtig da. Also das ist unfassbar.
Du hast ja jetzt wirklich schon viel in diesem Stadion erlebt. Sei es jetzt als Spieler, als Zuschauer, in anderer Funktion. Ist das irgendwie vergleichbar, was damals abging, mit dem, was wir jetzt heute erleben? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel ans Halbfinale gegen Frankfurt, als es eigentlich das ganze Stadion die erste Halbzeit stand. Wir hatten das jetzt gegen Wolfsburg wieder in den Schlussminuten.
Relegation gegen Hamburg, war es auch so.
Ja, oder auch natürlich das Spiel gegen Köln 2022. Da hattest du einfach das Gefühl, dass du als Fan die Mannschaft wirklich ins letzte Drittel trägst und die konnten gar nicht anders als noch ein Tor schießen. War das damals vergleichbar, wenn du es jetzt mit heute so ein Stück weit vergleichst?
Ich glaube, die Cannstatter Kurve war schon auch gut. Mhm. Aber ich glaube, so das ganze Stadion war auch sehr, ja, Schwaben wurde immer nachgesagt, dass sie da so ja, zurückhaltend sind erstmal.
Die Brudler.
Brudler. Und also wir haben auch Spiele gehabt vor 16.000 Zuschauern, nur gegen Hansa Rostock zum Beispiel. Ja. Selbst wenn die heute kommen würden, hätten wir trotzdem 35.000, 40.000. Das ist einfach unfassbar geworden. Und ich finde so, dass die Stimmung eigentlich so, wie gesagt, es war früher die Haupttribüne, die ruhig war, Gegentribüne war ruhig. Und jetzt ist da auch eine Mega-Stimmung, die peitschen sich ja gegenseitig hoch. Also es hat sich schon nochmal was getan in der Fangemeinschaft. Und irgendwo ist das alles so eine Gemeinschaft geworden und den Verein dann auch nach vorne tragen. Also sensationell.
Du warst wahrscheinlich auch schon im Stadion, Jana.
Ja.
Wie ist denn so dein Eindruck? Also du kennst ja zum Beispiel Köln, da wirst du auch im Stadion gewesen sein. Über Hoffenheim brauchen wir jetzt nicht sprechen. Also das sind meistens nur die Gästenfans zu hören. Sorry, aber das musste sein. Und von Wolfsburg ist es so, wenn Gästefans da sind, dann sieht man sie nicht. Aber egal, ich höre damit auf. Aber wie beurteilst du so die Stimmung?
Also ich fand in Köln die Stimmung schon gut und bin dementsprechend hierher gekommen und dachte, okay, ich bin mal gespannt, wie es in Stuttgart ist. Und war beim ersten Spiel total überrascht, total positiv überrascht, wie gut es war. Und wie laut das ganze Stadion war und wie die alle mitgegangen sind, sich gefreut haben, Gas gegeben haben. Total überrascht, total positiv überrascht, richtig coole Stimmung.
Du hast ja natürlich ein perfektes Spiel ausgesucht für das. War das dein erstes Spiel eigentlich im Stadion in Stuttgart, das gegen Bochum jetzt zum Saisonauftakt? Oder warst du davor auch schon mal im Stadion?
Ich war schon als Kind häufiger mal, aber okay. Da kann ich mich nicht mehr so.
Ja, aber natürlich das Spiel gegen Bochum, ich meine, prädestiniert dafür, um wirklich die Hütte abzureißen. Also das war wirklich eine fantastische Stimmung. Und man hatte das Gefühl, dass das der Startschuss zu etwas Großem werden könnte.
Ja.
Und da sind wir eigentlich schon beim Spiel gegen Wolfsburg, Sebastian. Du hast es von der Couch aus verfolgt, Heiko, ich glaube, du auch.
Ja, ich war immer im Stadion. Diesmal habe ich es nicht ganz geschafft, habe mir es aber im Fernsehen angeschaut. Und ja,
lass uns mal ganz kurz so ein bisschen darüber reden, was wir da so erlebt haben. Sebastian, erstmal müssen wir natürlich miteinander diskutieren, ja. Denn es gab mal wieder den Startelf-Konflikt zwischen uns. Du hast gesagt, Jamie Leveling muss beginnen. Ich habe gesagt, naja, komm ey, Dennis Undorf nach den beiden Kisten und nach dem Zugeständnis von Sebastian Hoeneß, dass Dennis jetzt auf jeden Fall mal 60 Minuten durchhält, dann muss er den eigentlich bringen. Und wenn er den nicht bringt, dann bringt er sie das.
Genau.
So, du solltest recht behalten.
Ich sollte recht behalten, war dann aber tatsächlich gar nicht so glücklich, dass ich recht behalten habe. Aber über die rechte Seite und die Probleme, die sie hatten, sprechen wir gleich noch.
Nee, sag's ruhig gleich. Also, was dir da aufgefallen ist.
Naja, ich glaube, wir haben ja alle gesehen, dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit immer über links eigentlich kam. Und da spielt ja ein gewisser Thiago Tomasch, der gar nicht schlecht ist. Und das hat er gezeigt. Also, dass wir ihn, glaube ich, auch gerne hier in Stuttgart behalten hätten. Weil was er da über die linke Seite gemacht hat mit seinem Hintermann, Mählen heißt er?
Mählen, ja.
Das war richtig gut. Und da hatten Jamie Leveling und vor allen Dingen auch Pascal Stenzel Probleme. Ich hatte auch den Eindruck, weil das Zusammenspiel zwischen den beiden noch nicht ganz so gut funktioniert wie zwischen Silas und ihm.
Das war auch mein Eindruck. Ich hatte eher das Gefühl, dass Jamie Leveling Pascal Stenzel häufig allein gelassen hat. Und er dann halt die Situation hatte, dass er zwei Leute verteidigen musste. Was mir gut gefallen hat, war, also bei Wolfsburg, war, dass sie halt die Angriffe immer gut vorbereitet haben, indem sie halt die rechte Seite überlagert haben, dann die Bälle rausgespielt haben auf dem linken Flügel und dann hast du halt die Dribbling-Qualität, das Tempo von Thiago Tomasch und kannst froh sein, dass die Abschlüsse noch nicht so gut sind, weil eigentlich hat er da so oft gute Szenen gehabt, wobei das dann auch, glaube ich, ganz gut verteidigt war. Das würde mich mal interessieren, kennt sich ja ein bisschen aus. Das war eigentlich ganz gut gemacht vom VfB, dass sie ihn immer wirklich nach außen gedrängt haben und dazu gebracht haben, dass er nur aus spitzen Winkel abschließen konnte.
Ja, also es ist auch so, sollte als Verteidiger auch dein Ziel sein, den Gegner nach außen zu lenken, weil der Winkel dann auch schwerer wird zum Schießen. Da hast dann auch einen Torhüter, der dann ins 1 gegen 1 muss bei dem Schuss und das ist viel leichter zu halten, als wenn er nach innen geht. Ja, aber es wird immer mal so Spiele geben, wo vielleicht auch mal eine Mannschaft eine Halbzeit vielleicht auch plötzlich über eine Seite oder irgendwo ist ihre Qualitäten ausspielt. Das war in dem Spiel so. Ich fand, die Mannschaft hat dann gut reagiert. Sebastian Hoeneß hat gut reagiert, hat es dann auch korrigiert und ja, also wir reden auch über eine richtig gute Mannschaft Wolfsburg, die ist auf 15 Punkte jetzt auch schon oder 12.
Wir haben sie ja, 12
jetzt. Ja, aber das sind auch schon ordentlich gestartet in die Saison und wie gesagt, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Und ich glaube, dass die Führung auch da in in Ordnung ging.
Ja, ich würde sagen, die Führung ist absolut verdient gewesen. Mich hat es nur so ein bisschen überrascht, dass der VfB zumindest nicht so mutig wirkte wie in den letzten Partien. Also du hast schon gemerkt, okay, sie haben ein bisschen Respekt. Und ich glaube natürlich auch, dass die Physis der Wolfsburger schon auch was ausgemacht hat, weil sie sind ja wirklich hart zu Werke gegangen. Also es gab ein paar Szenen, da habe ich also auch mal die Kinderstube kurz vergessen, die gute. aber das ist wahrscheinlich genau das Stilmittel, mit dem du spielen musst gegen so eine spielstarke Mannschaft wie den VfB.
Sehe ich auch so. Und es hat, glaube ich, auch ein bisschen gedauert, bis der VfB reingekommen ist. Man hat es dann auch, glaube ich, in Person von Atakan Karasor gesehen, der sich da gegen Maxi Arnold dann irgendwie ins Spiel quasi so reinzecken musste und dann kurz vor der Halbzeit dann auch mal ausgeteilt hat. Aber ich glaube, das hat dem VfB in der Anfangsphase wirklich zu schaffen gemacht, das hohe Pressing, das aggressive Pressing und diese physische Härte, weil der Aufbau hat gar nicht so funktioniert, wie wir es bisher gesehen hatten. Also da haben die Wolfsburger gut die Wege zugestellt und dieser freie Mann, den man immer sucht halt im Aufbau, den gab es halt nicht. Ne? Und da kam immer gleich ein Wolfsburger von hinten irgendwie und das war super schwierig.
Ja, also das habe ich auch so gesehen. Was mich auch noch beeindruckt hat, war das hohe Balltempo nach Balleroberung von Wolfsburg. Da waren sie immer relativ schnell und denen wird ja so ein bisschen nachgesagt, dass dass dann, sag mal, qualitativ technisch noch ein bisschen was fehlen würde. Jetzt vielleicht nicht bei Thiago Tomasch, aber du hast dann so einen Mähle, der da vielleicht ein paar Defizite hat, aber dieses Balltempo nach Balleroberung, das hat mir richtig gut gefallen. Und du hast immer gemerkt, dann entstand kurz Unordnung. Ja, du hattest dann, das fand ich dann wiederum gut vom VfB Stuttgart, du hattest dann Atakan Karasor, du hattest einen Angelos Stiller, du hattest natürlich auch einen Waldemar Anton, die dann sofort wieder Ordnung reingebracht haben und auch die Räume wieder gut besetzt haben. Dementsprechend ist es nicht so gelaufen wie vielleicht in der vergangenen Saison. Du kriegst ein Gegentor und auf einmal kriegst du gleich das nächste, rennst plötzlich zwei Tore hinterher und so langsam gehen die Köpfe runter. Sondern du hast das Gefühl, okay, selbst jetzt hier in diesem Moment, wo du gerade Probleme hast, ins Spiel zu kommen, gibt's eine gewisse Stabilität. Wir lassen uns nicht abschießen oder so. Wir besinnen uns, sage ich mal, auf das Nötigste, machen die Räume zu, verhindern zumindest mal die große Torchancen, muss man auch sagen. Und dann muss man natürlich einen wieder ansprechen, Alexander Nübel, der bislang in der Saison einfach ein Gamechanger ist auf der Position, oder Heiko?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja bekannt, dass es ein Riesentalent, oder jetzt nicht mehr Talent, ist er schon weiter, aber das ein Riesentalent war, der seinen Weg bei Schalke, dann bei Bayern auch hätte machen können. Bin ja überzeugt, dass er das immer noch machen könnte. Und man sieht schon, also wenn ich da an einige Aktionen denke, auch auswärts, wo er jetzt einen Ball aus dem Winkel holt noch, ja, und so. Also
in Köln auch die
Aktion. Ja, genau. Also ist schon einer, der dann auch die Ruhe hineinbringt, auch bei Standards oder bei Flanken von außen, ist immer sehr sicher, rutscht vielleicht auch mal einer durch die Finger durch, aber da hat man das Quäntchen Glück noch, aber ich glaube, da haben wir schon einen sehr, sehr guten Torhüter bei uns und der uns halt auch dann, wie du schon gesagt hast, es stand 1-0. Mhm. Ich glaube, Wolfsburg hatte schon noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Mhm. Wenn dann es 2-0 fällt, dann wird es eng. Ja, du hast einen guten Torhüter, hast dann auch das Quäntchen Glück vielleicht in der Phase, in der du dich gerade befindest, weil halt du hast das Gefühl, da geht immer was noch bei, ja, uns und musst du auch sagen, okay, dann darfst du halt das 2-0 auch nicht bekommen, weil du hast genug Zeit noch und das hat sich am Ende auch gezeigt.
Was uns ja immer interessiert ist, was macht das eigentlich mit einer Abwehr, wenn du plötzlich hinten so einen guten Torhüter hast? Auch da bist du wieder prädestiniert für. Wir haben uns halt immer gefragt, okay, wenn du jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Florian Müller ein schlechter Torhüter ist, aber wenn du halt einen Torhüter hast, der Probleme hat mit Flankenabfangen etc., auch mit der Spieleröffnung muss man sagen, also das macht der Nübel auch herausragend, der fängt ab, hat im Endeffekt schon den nächsten Zielspieler entdeckt und ab geht die Post. Wie verändert sich das dann für dich als Spieler auf dem Platz, wenn du weißt, okay, wenn mir mal einer durchflutscht, wenn dein Gegenspieler zum Flanken kommt, habe ich immer noch einen Alex hinten drin oder bei dir war es natürlich dann Timo Hildebrand, ja, der die Dinger abgefangen hat. Also wie sehr verändert das Spiel für dich?
Ja, also das brauchen wir uns unterhalten. In Torhüter gewinnt ihr Spiele auch, ja, und im Endeffekt oder hält dich im Spiel eine Zeit lang und ist extrem wichtig, dass du dich auf einen, für mich ist wichtig, dass er die Kiste sauber hält, ja, und ob er dann noch mitspielen kann, das ist natürlich super. Ja. Das kann er halt, unser jetziger Torhüter auch noch. Der kann von hinten raus lange Bälle schlagen, kurz raus spielen, man kann ihn anspielen, auch unter Druck. Das ist natürlich sensationell. Das Allerwichtigste für mich, dass er aber, wenn eine Möglichkeit, die Kiste sauber hält. Das ist für mich immer noch das Torwartspiel.
Ja.
Und das, ja, das spürt man auch als Abwehrspieler auch mal eine Sicherheit hin, wenn man mal jemanden zum Schuss kommen lässt oder wenn man einen Rückpass spielen kann, dann weißt du, okay, ey, der kann das klären, ich muss mich natürlich wieder anbieten, muss ihm auch helfen, aber ja, das ist schon extrem wichtig und hoffe, dass das auch so bleibt, dass er dann in nächster Zeit uns da auch immer die Null hält hin.
Ja, davon gehen wir aus. Also 3x0, ich habe es ja letztes Jahr gesagt, da brauchten wir zuletzt 2 Spielzeiten für, um so viele Spiele zu Null zu spielen. Jana, wie ist es für dich als Stürmerin, wenn du auf eine Torhüterin triffst, die auch mal die Unhaltbaren gehalten hat und so, macht das was mit dir oder bist du im Spiel so fokussiert, dass du das eigentlich gar nicht an dich ranlässt?
Im besten Fall lass es nicht an mich ran. Das Gute an in meinen aktuellen Spielen war ja, dass da nicht so diese Medienpräsenz ist. Ich denke, das ist im Männerfußball auf jeden Fall nochmal anders, wenn du hörst, Nübel hat aktuell eine überragende Quote oder zum Beispiel auch der Riemann von Bochum, der als absoluter Elferkiller hält. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sich da einen Elferpunkt stellt, dass es dann einem schon anders ist. Gleich ist bestimmt gerade beim Nübel. Ich schaue mir am liebsten die Ecke aus und dann passt's.
Sehr gut. Sebastian, bevor wir jetzt über die Führung der Wolfsburger sprechen, möchte ich ganz kurz auf das Abseits-Tor zu sprechen kommen.
Ja.
Also normalerweise reden wir ja nicht über Tore, die nicht zählen, aber das möchte ich schon mal ganz kurz erwähnen, weil das fand ich wiederum sehr, sehr stark vom VfB rausgespielt. Chris, der mit viel Tempo nach innen zieht, dann kluger Doppelpass mit Ito, bleibt dann erstmal in dieser vielbeinigen Wolfsburger Abwehr hängen, das haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber wie schnell die Wolfsburger nach Ballverlust auch wieder zurückgekommen sind, die Räume, die ich gemacht habe, das war halt richtig, richtig gut. Und über Anton und Stiller kam der Ball dann zu Atta, der in dem Moment aus meiner Sicht einfach zu langsam agierte.
Ja, ich glaube aus Sicht von Ciro Guirassy auch, weil nach der Chance oder nach dem Abseitspfiff machte er deutlich, dass Atta schneller spielen soll, ne? Weil die Chance war ja da und es ist ja wirklich super knapp, spielt er eine Zehntelsekunde früher oder eine halbe Sekunde, dann ist es kein Abseits. Aber es war brutal stark gemacht. Also wenn man nur mal die Augen auf Guirassy hat, der steht mit dem Rücken zum Tor, glaube ich, auf der 16er-Linie. Sein Gegenspieler steht an ihm dran. Die beiden schubsen sich ein bisschen die ganze Zeit und auf einmal steht sein Gegenspieler einen halben Meter, Meter vor ihm. Er ist komplett frei, kriegt dann den Ball und weil links noch ein Abwehrspieler draußen steht, ist es halt auch wirklich nur ganz, ganz knapp abseits und mit welcher Sicherheit und Selbstverständlichkeit er das Tor macht, was nicht zählt, ist auch wieder atemberaubend. Er dreht sich um und schießt halt einfach rein. Also
irre. Wenn er aufs Tor schießt, dann ist das Ding drin. Was mich mal interessieren würde, mir fällt es immer auf, dass Seru so sehr unorthodoxe Laufwege hat. Kannst du dir, also guckt man sich da irgendwas ab, was der jetzt gerade so macht auf diesem hohen Niveau? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich so auch noch nicht gesehen, das versuche ich jetzt auch mal im Spiel? Oder bist du da auch komplett bei dir und hast halt deine Spielweise, lässt sich da nicht so inspirieren?
Also mir sind ehrlicherweise schon zwei, drei Sachen aufgefallen, die er momentan richtig gut macht. Da hatten wir es auch schon mal drüber gesprochen. Einerseits schafft er es richtig gut, sich um den Gegner rumzudrehen, einen schnellen Abschluss zu machen. Da hat er ja auch das eine Tor geschossen. Ja, und er bereitet auch super viele Tore vor, indem er den Ball sichert und wirklich mit einer Ruhe den Ball dann auch verteilt. Das macht er schon echt überragend.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also gerade mit dem Rücken zum Tor ist es herausragend, was er da so spielt. Du kannst ihn halt nicht immer anspielen und er wird in der Regel auch den Ball behaupten. Im schlimmsten Fall spielt er dann halt zurück, aber meistens initiiert er sogar noch was damit. Das ist schon eine unglaubliche Qualität.
Ja, und er hat halt diese Ruhe am Ball. Ich habe doch letzte Saison mal gesagt, er wirkt dann teilweise wie so ein typischer Kreisklasse-Zehner. Der hat alles am Ball, kann eine brutale Ruhe hat, wirkt gar nicht sonderlich schnell, aber er kann immer angespielt werden, verteilt die Bälle und ich glaube, das ist halt beim VfB auch gerade ganz gut, dass du mit Guirassy und auch mit Undav zwei sehr spielstarke Stürmer hast, die sich theoretisch auch auf die Zehen fallen lassen können und dann die Bälle verteilen und das macht es natürlich dann schwierig, gerade wenn beide auf dem Platz sind.
Das 1-0 müssen wir kurz ansprechen, Pascal Stenzel gerät irgendwie ins Stolpern, dann kommt der Ball natürlich genau dahin, wo er nicht hinkommen soll, nämlich zu Zwanberg. Und der setzt dann nochmal anschließend, das ist mir auch aufgefallen, richtig guten Körper an gegen Stiller. Deswegen kann er überhaupt den Ball erst behaupten. Und da gibt's dann so eine Szene, da möchte ich mit dir mal kurz drüber reden. Du siehst dann Atta und Angelo Stiller, die beide auf Swanberg gehen. War das für dich in dem Moment vielleicht zu viel des Guten? Oder würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Ob man da sich hätte besser abstimmen müssen, die beiden Sechser, die dann vielleicht noch eher die Tiefe verteidigen. Weil was später aufgefallen ist halt, dass du ganz viele Wolfsburg-Spieler in unserem Strafraum hattest, die überhaupt nicht eng gedeckt waren. Also eigentlich hätten sich die Wolfsburger ja aussuchen können, wer jetzt den Ball ins Tor schießt. Ich habe mir dann so gedacht, vielleicht hätte sich einer eher fallen lassen sollen. So gehen beide auf Swanberg, den ballführenden Spieler. Könnt ihr euch daran erinnern?
Also mir ist in der Szene tatsächlich eher aufgefallen, dass Ruoda ein bisschen zu zögerlich wirkt, aus meiner Sicht im 16er. Und dann hinterher, als der Ball dann auch abgespielt wird, der Ball im Tor liegt, auch ein bisschen ratlos, glaube ich, wirkt. Also da stimmte die Abstimmung nicht so wirklich. Und ich glaube, er könnte mit einem etwas entschlossenen Handeln da vielleicht noch etwas mehr verhindern. Aber also das war das, was mir in der Szene so aufgefallen ist. Weil man sieht dann halt gleich, dann wird der Ball quer gespielt, weil der Anton wirft sich halt sofort in den Ball rein. Und das ist ja das, was den VfB auch so ausgemacht hat. Und diese Präsenz und dieses Zupacken hatte Ruhe in der Szene noch nicht, fand ich. Also das war das, was ich so mitgenommen habe.
Er hat genau das nicht gemacht, was wir vorhin besprochen haben eigentlich, nämlich den direkten Weg zum Tor zu.
Ja.
Dann hat ihm ja diesen Weg außenrum so angeboten. Und was mir auch aufgefallen ist, es würde mich auch mal interessieren auf dem Platz, wie ihr euch orientiert in diesen schnellen Situationen. Weil Ito, so sieht es zumindest im TV-Bild aus, der guckt eigentlich nie, was hinter ihm passiert. Also du hast da Gerhard, der da mitläuft und die haben relativ viel Platz, wie gesagt, die Wolfsburger. Und ist die Frage, an was orientiert ihr euch in dem Moment? Immer an den Ballführenden, die Mitte zuzumachen sozusagen? Oder nimmst du schon wahr, was in deinem Rücken passiert?
Ja, solltest du schon. Aber ich glaube, die Situation war ja so, dass wir aus einer Unordnung kommen, weil wir einen Ball verloren hatten. Also es ist ja so, wir sind ja aufgefächert, wir haben ja einen Ballbesitz. Mhm. Und in dem Fall konnte sich niemand oder hat niemand damit gerechnet, dass der Ballverlust jetzt passiert. Man soll immer darauf irgendwie sich vorbereiten, dass sowas passieren kann. Aber dann ging es aber unheimlich schnell. Ja? Und dann ist jetzt eigentlich in erster Linie mal das Zentrum zu schließen und die vielleicht den direkten Torschuss zu blocken. Ich glaube, der wurde geblockt und kam dann nochmal zurück.
Genau.
Also das ist dann auch ein bisschen unglücklich. Und dann so schnell wieder eine Zuordnung zu finden und eine Ordnung zu finden, ist, glaube ich, unheimlich schwer, weil das, ich weiß nicht, von dem Ballverlust bis zum Tor waren vielleicht, was sind das, 6, 7, 8 Sekunden?
Ja, war das
nicht. Ja, und das ist schwierig, wieder in Ordnung zu kommen. Da heißt es erstmal versuchen, irgendwo hinter den Ball zu kommen, das Zentrum zu schließen, den direkten Torschuss zu verhindern. Und der Ball, ich glaube sogar, ja, er geht ins kurze Eck, der Schuss, dass man, ohne ihn nahe zu treten und zu drehen, ich finde, ist nicht ganz, ganz unhaltbar.
Okay.
Ja, der, weil er trifft ihn gar nicht so richtig. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der reingeht. Aber die Situation war eigentlich fast schon wieder bereinigt. Also das ist, ich glaube, da wird es so schnell wieder in Ordnung zu finden.
Ist schwierig.
Schwierig. Und von daher kann so ein Tor auch immer mal passieren, was auch unglücklich war, wie der Ballverlust zustande kam.
Ja, das stimmt. Also warum er da gestolpert ist, wissen wir nicht, aber es sah auf jeden Fall merkwürdig aus.
Mal den Greenkeeper fragen vielleicht.
Maulwurfshügel.
Oh Gott. Dabei hat er hatte, glaube ich, zwei Ideen gerade in der Situation,
ja, ja.
Ob er spielt oder ob er weitergeht. Und dann ist halt der Fuß hängen geblieben im Gras und er ist ja hingefallen, hat er selber erstmal, er musste selber erstmal schmunzeln. Ich glaube, er hat geschmunzelt. Und er hat gedacht, was war das denn? Und das ist natürlich Standard und ein Tor rausfällt, ist natürlich ärgerlich, aber wie gesagt, solche Tore können immer mal passieren.
Wir haben es vorhin schon gesagt, eigentlich muss der VfL noch vor der Pause das 2:0 machen. Da gab es nochmal eine gute Szene, auch wieder ein Fehler aus meiner Sicht bei uns im Mittelfeld in der Entstehung, als Atta Swanberg wieder zu viel Platz im Zentrum gelassen hat. Tomasch setzt sich dann mal wieder mit Technik und mit Tempo gegen Stenzel gut durch, kommt fast bis zur Grundlinie vor, dann die kluge Ablage zurück auf Gerhard, der dann zum Glück für den VfB, muss man sagen, den Ball nicht so richtig getroffen hat, aber eigentlich ist das sichere 2:0. Also normalerweise haut er das Ding rein und das Thema ist durch. Vielleicht jetzt nicht das ganze Spiel, aber auf jeden Fall wird es dann sehr, sehr schwer für den VfB zurückzukommen. Was ich mich gefragt habe, Sebastian Hoeneß hat zur Halbzeit keine Wechsel vorgenommen. Hat dich das ein Stück weit überrascht eigentlich, dass er nicht auf diese Unwucht auf unserer rechten Seite reagiert hat?
Eigentlich schon, weil das hat ja, glaube ich, ja jeder gesehen, dass das so die Gefahrenstelle Nummer 1 ist beim VfB auf der rechten Seite. Aber wir hatten es ja am Sonntag auch kurz besprochen, du hast ja gar nicht mehr so viele Alternativen. Also Joshua Wagnermann fällt noch aus, wenn Maxi Mittelstädt vielleicht positionsfremd, vielleicht ein Revival von Waldemar Anton als Rechtsverteidiger, aber du hast ja jetzt nicht so viele Optionen, dass du sagst, ich stelle einfach easy um. Und ob das mit der Dreierkette dann über eine ganze Halbzeit funktioniert, ist halt auch die Frage. Deswegen hat er sich noch Zeit gelassen. Und ja, der Mut wurde ja belohnt. Also insofern hat er wieder alles richtig gemacht. Aber ich habe mich schon gewundert, dass er in der Halbzeit gar nicht reagiert hat.
Was mir zu Beginn der zweiten Halbzeit aufgefallen ist, dass Wolfsburg irgendwie nicht mehr so dynamisch wirkte, nicht mehr so agil wie noch in der ersten Halbzeit. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass sie jetzt mit dieser Führung im Rücken vielleicht nicht mehr so früh und hoch anlaufen wollten wie noch in der ersten Halbzeit. Aber mein Eindruck verfestigte sich eigentlich mit zunehmender Spieldauer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Körner sind irgendwie raus, obwohl das untypisch ist für eine Kovac-Mannschaft. Eigentlich hat er seine Mannschaft immer sehr fit gehalten bislang. Aber ist dir das auch irgendwie aufgefallen, dass sie nicht mehr so...
Ja, es ist natürlich eine Halbzeitpause, kann dir natürlich schaden oder kann dir helfen. So, ich glaube, für den VfB war es gut, dass die Halbzeit kam. Ich glaube schon, dass der Sebastian da auch Sachen angesprochen hat. Er hat jetzt personell nicht umgestellt, aber ich glaube, dass er taktisch schon so vielleicht etwas umgestellt hat, dass er gesagt hat, okay, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Blick, aber dass er vielleicht sagt, okay, mach mehr das Zentrum zu, lass den Ball mehr nach außen, zu Leveling und zu Stendl. Wir hatten jetzt auch viel besser im Griff dann die Seite. Genau. Und von daher denke ich mal, war dann Wolfsburg auch so ein bisschen raus aus dem Spiel. Ihr Rhythmus war gestört durch die Halbzeitpause. Man führt 1-0, denkt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und es war ja auch ziemlich lange, was kann man empfehlen, 1-1-70.
In
65. Ja, okay, das ist trotzdem relativ früh, ich wusste das immer so 100%. Aber dass die einfach mal warten wollten und dann haben vielleicht gedacht, ja, wir kriegen schon noch ein, zwei gute Chancen, aber VfB kam immer besser ins Spiel, immer besser ins Spiel. Man weiß ja im Moment, dass man jemand hat, der das Ding dann auch noch drehen kann für den VfB.
Ja, das ist immer ein gutes Gefühl. Aber was ganz wichtig war natürlich der Wechsel von Sebastian Hoeneß. Silas und Undav kamen rein für Leveling und Stenzel. Die Umstellung auf 3-4-1-2. Das war, denke ich mal, auch eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, das 3-1 fällt ja auch dann genau über die beiden. Das haben wir in Köln schon gesehen, das funktioniert gut. Und ich glaube, ein Grund, mit Jimmy Leveling gerade zu starten, ist auch, dass Silas aus meiner Sicht von der Bank gerade vielleicht wertvoller ist als in der Startelf.
Mhm.
Und insofern hast du da wirklich dann ja zwei wirklich sehr, sehr gute Spieler, die du einwechseln kannst, die den Gegner nochmal vor Probleme stellen, weil du auch das System komplett änderst. Und der VfB weiß dann, wie er das System ändern muss, wie er spielen muss. Und der Gegner muss sich darauf einstellen. Und das hat, glaube ich, Wolfsburg zu schaffen gemacht.
Ja, und bei Atta ist mir auch aufgefallen, nachdem der diesen Kopfzusammenpraller hatte, ich glaube, mit Gerhard war es, oder?
Ja.
Ab da spielte er deutlich besser. Ich habe mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe mal nachgeschaut. Er hat insgesamt 21 Balleroberungen gehabt im Spiel, 11 in der gegnerischen Hälfte. Das ist schon ein brutaler Wert. So. Also
ja, mega.
Das ist herausragend gewesen. Auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass der VfB immer mehr Zugriff bekommen hat. Chris Führich wurde noch mal stärker, fand ich. Hat auch durch die Umstellung ein bisschen mehr Raum gehabt auf einmal. Und einfach auch Silas war einfach ein Upgrade an diesem Tag im Vergleich zu Jamie Leveling. Was mich noch überrascht hat, dass Kovac überhaupt nicht auf diese Umstellung reagiert. Er hat zwar irgendwann gewechselt, aber er ist ja strikt bei seinem System geblieben. Da kam jetzt nicht so viel, oder?
Nö, zum Glück.
So einfach kann man es machen. Und wir kommen zum Elfmeter in der 65. Minute, über den wir nicht lange sprechen brauchen. Ich denke mal, der Schiedsrichter hat es nicht direkt erkannt, dass Serou hinten an der Achillessehne getroffen wurde. Aber es ist ein klarer Elfmeter. Und dafür gibt es den VAR, dass er eingreifen kann und sagen kann, hey, guck's dir nochmal an. Und dann war das Ding auch durch. Ich denke mal, da haben wir kein Diskussionspotenzial hier in der Runde. Viel mehr interessiert mich eigentlich die Lässigkeit von Serou, der sich dann... Also ich habe gedacht, umso länger das jetzt dauert und Kuhn Castells hat ja auch so ein bisschen angefangen mit so ein paar Psychotricks, ist mal rausgekommen und so. Und was macht der? Der schießt das Ding halt einfach in die Mitte. So, es ist unglaublich.
Also ja, er hat ja auch
schon. Hast du nicht mal Elfmeter geschossen?
Im Training. Im Punktspiel nie. Gab es andere Spezialisten zu meiner Zeit, die hätten mich da nicht reingelassen. Hätte auch nicht so den Mut gehabt, muss ich ehrlich sagen. Nein, er hat das von den eine gewisse Selbstsicherheit im Moment und die Wahrscheinlichkeit in die Mitte ist ja auch sehr, sehr hoch, weil ein Torhüter eigentlich, ja, ich würde beim Elfmeterschießen ersten immer stehen bleiben, beim ersten Schuss, weil dann würde ich diese Option schon mal den nächsten wegnehmen, aber im Punktspiel bleibst du halt nicht stehen, weil ich denke, Alter, was macht der denn, ne? Wenn den rechts und links einhauen, wenn er eine hält in der Mitte, also von da ist hoch Mitte eigentlich schon eine sehr gute Option und wie gesagt, und ich glaube auch, dass er auch gar nicht so weit denkt, sondern sagt, selbst wenn er den jetzt hält, also Giroud, selbst wenn er den hält, ja, ich mach noch einen oder ich bin eh so gut drauf und er macht sich, glaube ich, gar keine Birne da so groß. Er ist einfach so gerade so gut drauf und ja, ist einfach fantastisch.
Wie ist es bei euch bei den Frauen? Habt ihr eine feste Hierarchie beim Elfmeter oder diejenige, die sich am besten fühlt?
Wir haben da nicht offen drüber gesprochen. Wir hatten vor 2 Wochen beim Heimspiel hatten wir den ersten Elfmeter. In der Vorbereitung hat da Anja Selenski geschossen. Die hatte ich jetzt dann bei dem Spiel gefragt, ob sie schießen möchte. Und sie sagt, nee, komm, mach du. Den Elfmeter habe ich jetzt geschossen. Ob es dabei bleibt, werden wir sehen.
Gut, solange sie drin sind, glaube ich, hinterfragt niemand, wie wer schießt.
Und solange es nicht diese Kabeleien gibt, wie es ja durchaus auch schon in der Bundesliga gab, wer jetzt den Elfmeter schießen darf, ist, denke ich mal, auch alles okay. Aber wenn du am Punkt stehst, ist das alles einfach nur intuitiv oder machst du dir vorher schon Gedanken? Ich meine, es ist, denke ich mal, in der Oberliga schwierig, sich irgendwie mit den Torhüterinnen zu beschäftigen, aber ist es einfach nur Gespür dann, wenn du am Punkt stehst? Oder hast du, ohne uns jetzt zu sagen, welche, eine bevorzugte Ecke?
Ich habe auf jeden Fall eine bevorzugte Ecke.
Okay, das lassen wir einfach mal offen, weil der Gegner hört immer mit.
Ich wüsste schon.
Die habe ich auch schon gesagt.
Off air. Wichtig war übrigens auch, kurz nach dem 1-1 gab es ein... gab es einen Freistoß für Maxi Arnold, der knapp am Pfosten vorbeigegangen ist.
Ja, das kann er, ne?
Leider. Ja, hätte aber auch nochmal so ein Moment sein können. Du kommst zurück, kriegst dann gleich vielleicht so ein Gegentor. Wobei ich sagen muss, Nübel war da. Also ich glaube, der hätte den gehalten. Aber sah natürlich mega gefährlich aus. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, das war übrigens der Elfmeter von Serou, das erste Standard-Gegentor für Wolfsburg in dieser Saison. Noch als einzige Bundesligamannschaft bis dato kein Standard-Gegentor bekommen. Und Serou hat sozusagen das Eis jetzt gebrochen. Also auch wenn es natürlich kein klassischer Eckball oder Freistoß war, aber es zählt auf jeden Fall in die Statistik mit rein. Sind wir ehrlich, nach dem Ausgleich war es eigentlich klar, was jetzt noch passieren würde, weil du hast gemerkt, das Stadion kommt, es entfaltet sich wieder so ein unglaublicher Druck. Hat sich das am Fernsehen auch übertragen, Sebastian?
Ja, total. Also das hat sich dann sehr, sehr gut angefühlt und Janne Gerhardt hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, ne, dass dann der VfB kam und das Stadion kam und zusammen haben sie dann einen brutalen Druck entfachen können. Das war dann für Wolfsburg wirklich schwierig. Das hat man, glaube ich, im Stadion gemerkt, hat die Mannschaft gemerkt, das hat man sogar am Fernseher gemerkt und das ist ja auch das, ja, was einfach diese Siege mit der Mannschaft machen, dass die nicht sagen, 1-1 gegen Wolfsburg, cool, das reicht, und sondern sagen, nee, jetzt
erst recht
Heimsieg, ne? Also.
Ja. Du hast eigentlich gar keine Wahl. Und du treibst, also als Fan, den Gegner auch noch zu Fehlern. Baku zum Beispiel, der an der Stelle ins Dribbling geht, wo er es einfach überhaupt nicht machen muss, muss man aber trotzdem auch sagen, Führig erobert den Ball.
Super gut. Aufmerksam, ja.
Ja, geht sofort mit nach vorne. Tempo direkt Richtung Strafraum, also gar nicht lange überlegt. Das war auch genau das Richtige, was du in dem Moment machen musst.
Genau, und dann die richtige Entscheidung getroffen, ne? Also,
und hast du den Laufweg von Giroud angeguckt?
Ja.
Der dann wieder so unorthodox läuft, einfach so wie so ein U um Lacroix rummacht und dann aber wirklich wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Chris Führig spielt einen Bombenpass, perfektes Balltempo oder beziehungsweise perfekt temperiert für Serou der dann, ja, das, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dieser erste Kontakt, den er da nimmt, ja, mit einer Leichtigkeit, den
ja, dass er halt dann auch links vorbeigeht und dann wird wahrscheinlich jeder Stürmer den mit links reinschieben und er nimmt dann halt den Außenriss vom rechten Fuß, also das ist alles irgendwie unkonventionell und sieht aber wunderschön aus irgendwie.
Ich dachte zunächst, er hätte ihn reingestolpert, das stimmt gar nicht. Nee. Er ist zwar kurz ins Stolpern geraten, hat sich dann aber wieder gefangen und dann wirklich gezielt mit dem Außenriss das Ding da reingemacht. Das ist ein unglaubliches Tor gewesen, muss ich sagen. Kurz danach hat ja Silas auch noch probiert. Ist euch das aufgefallen? Als Silas die Chance hatte vor dem 3:1, hat er es eigentlich mit demselben Trick probiert und ist dabei aber hingefallen. So. Und dann kullert der Ball, und da können wir gleich über das 3:1 sprechen, dann kullert der Ball wirklich durch den Strafraum an Mio vorbei, an noch einem Wolfsburger Gegenspieler vorbei, wem vor die Füße?
Natürlich. Genau, aber ich möchte noch kurz über Dennis Undaff und seinen Laserpass da sprechen, weil wie er den diagonal über die ganze oder durch die ganze Wolfsburger Hälfte halt wirklich perfekt auf Silas spielt und ich dachte am Fernseher, der kann gar nicht ankommen. Also da ist doch irgendein Wolfsburger dazwischen und es war dann knapp, aber er kam halt an. Also das war ein wunderbarer Pass und dass der Ball dann am Ende wieder bei Siro Gerassi landet, ist eigentlich nur logisch. Ja. Und wie er dann da durch den Strafraum geht, glaube ich, das erste Schussfenster auslässt, das zweite auch noch und ihn dann reinschiebt, da habe ich mir gedacht, er muss sich wahrscheinlich so fühlen wie Neo in der Matrix, wo alles um ihn rum halt irgendwie so in Bullet Time abläuft und er guckt halt da hinten und da schiebt ihn rein. Wahnsinn.
Das war Wahnsinn. Und ist dir aufgefallen, dass Seru schon gejubelt hat, als Silas mit Ball Richtung Tor gelaufen ist? Weil für Seru ist klar, wenn es gegen eine Situation gegen Torwart muss ein Tor sein. Und Silas kommt dann, wie gesagt, in Stolpern. Aber es war wirklich, also brutal. Dann auch der Fanjubel, so könnte man es ja ausdrücken, er rennt dann Richtung Haupttribüne, lässt sich da feiern mit Familie und wie gesagt vielen Fans. Das sind einfach unfassbare Bilder, muss man sagen. Und auch danach, und dann machen wir das Spiel zu, fand ich es beeindruckend, wie kein Spieler nachgelassen hat. Also steht ja 3:1, du hast nicht mehr viel zu spielen, von Wolfsburg kommt nichts, aber die pressen, die drücken, die zocken weiter, die beißen. Und also die Intensität, die du in dem Moment dann auf dem Platz hattest, das war unfassbar.
Ja, das ist aber auch gerade so eine Leichtigkeit drin. Ja. Das ist einfach so, dass auch so Sebastian Hoeneß, der dann jetzt sehr offensiv wechselt. Das finde ich mega, finde ich einfach cool. Die Frage ist halt, wenn wir 2 Punkte erst haben und wir dann vielleicht mit 1:1 zufrieden, würde man dann eher defensiv wechseln. Ne? Ich glaube, dass ein Sebastian Hoeneß trotzdem einer ist, der offensiv wechselt. Aber es ist einfach viel einfacher, viel leichter und du spürst es einfach, dass dann so plötzlich da noch so viel möglich ist. Ich bin übrigens, musste beim 1:1 weg, musste meine Frau zum Vasen fahren. Ich hab's dann nur noch im Radio gehört und das war auch geil. Also ist einfach so, du spürst, ich wusste es, ich will gerne noch zu Ende gucken, sie wollte aber ohne, ich sage, okay, ich habe es gespielt, ich wusste, dass das Spiel noch gewonnen wird und übrigens ist es auch schön für mich, weil ich habe Gerassi bei Kickbase und bin gerade Erster.
Hast du auch aufgestellt?
Ja, klar, ja,
100%. Nicht wie Sascha Kalajdzic, der sich selbst nie abgeholt hat. Ja. Immerhin, na, Sebastian, wie fällt denn dein Fazit aus zu diesem letzten Spiel des VfB Stuttgart vor der Länderspielphase?
Ja, ich meine, wir gehen jetzt mit 18 Punkten, surreal 18 Punkten in die Länderspielpause. Das ist kompletter Wahnsinn. Und also erste Halbzeit war sicherlich ausbaufähig, aber auch das ist ja wieder so etwas, was die Mannschaft mitnehmen kann. Man kann auch eine nicht so gute erste Halbzeit spielen, man kann auch zurückliegen, aber wenn man halt dann in der zweiten Halbzeit Gas gibt, dann gewinnt man die Spiele auch noch und das spielt herein und diese ganzen Sachen, bisher Spielplanglück und machbare Gegner. Also ich glaube, Wolfsburg ist halt immer ein Brett und früher hätten wir gesagt, gegen Wolfsburg holen wir eh nichts und jetzt liegst du halt zurück und gewinnst das noch. Also insofern wirklich ein richtig gutes Fazit, wenn man halt an den Sachen, die in der ersten Halbzeit nicht so gut gelaufen sind, halt arbeitet, aber ja.
Also Spielplan Glück, das kann ich echt nicht mehr hören.
Weil, also na gut, das Ding ist ja, der Andreas hat es ja geschrieben, wenn du Zweiter bist, dann liegen ja normale Mannschaften hinter dir. Also das ist halt immer Spielplanglück.
Ja, nicht nur das.
Wie die Bayern auch, immer Spielplanglück.
Es ist ja auch despektierlich den Gegnern gegenüber. Also da kommt ja jetzt nicht irgendeine Wurschtruppe, die du einfach aus dem Stadion schießt. Du hattest ja gute Gegner. Und wenn wir ehrlich sind, klar, Leipzig sieht am Ende böse aus, aber da hast du auch eine top erste Halbzeit gespielt. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass du da in das Spiel gegangen bist und hattest keine Chance, sondern das
erste Halbzeit war top.
Ja, das lief halt einfach mega unglücklich. Und die anderen Spiele, also da muss man schon anerkennen, dass der VfB einfach guten Fußball gespielt hat. Und da liegt es jetzt nicht nur am Spielplan Glück oder sonst irgendwas, sondern du hast 2-mal einen Rückstand gedreht. Ja, du hast gegen Köln, solange es 0-0 stand, war das ein komplett offenes Spiel.
Warst super geduldig, ja.
Und wie Heiko gesagt hat, dann bist du so mutig, bringst halt einen offensiven Wechsel, ja, und nimmst Atta raus, bringst Dennis Undaff und belohnt sich dafür, aber das hat für mich nichts mit Spielplanglück zu tun, sondern das ist halt am Ende auch mal Qualität, die man da honorieren muss. Deswegen Spielplanglück my ass, darf ich das so sagen? Also es ist halt einfach gut und dann kann man sich auch darüber freuen, dass man so früh in der Saison schon die Hälfte der Punkte zusammen hat, die man braucht, um am Ende vielleicht nicht abzusteigen. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt nicht weiterarbeiten müssen, aber es fällt halt leichter.
Genau, das letzte Mal 18 Punkte letzte Saison nach 21 Spielen. Zum Sonntag gesagt, das heißt, wenn der VfB jetzt 13 Mal verlieren würde in Folge, wären wir genauso gut wie letzte Saison am 21. Spieltag.
Wahnsinn. Lasst uns jetzt mal so ein bisschen über die VfB-Frau
Frauen sprechen, denn es läuft nicht nur bei den Männern wie am Schnürchen. Bei den VfB-Frauen läuft es, was den Saisonstart angeht, sogar noch ein bisschen besser. Ja, 12 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Torverhältnis habe ich vorhin schon gesagt, 19-2, Platz 1 in der Liga. Und im Pokal seid ihr auch noch souverän eine Runde weitergekommen. Warum läuft es denn gerade so gut bei deiner Mannschaft?
Oh, kann nicht an mir liegen. Nein, wir haben natürlich uns auch im Sommer Gedanken gemacht, was können wir machen, und wir haben natürlich die Mannschaft verändert. Wir haben absolute Qualität dazu bekommen. Eine jetzt auch mit Jana, die nicht nur die Anzahl der Tore, sondern jeweils immer das 1-0 geschossen hat. Wenn du jemand hast, der dir das Spiel immer öffnet, dann hast du eine riesen Qualität dazu gewonnen. Aber auch noch 2, 3 andere, 4 andere, die wir geholt haben, haben uns alle mega Qualität gebracht. Wir haben den Kader in der Breite und in der Spitze verstärkt. Von daher wusste ich schon, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, und trotzdem ist es kein Selbstläufer. Das heißt, wir haben von Anfang an, wir haben lange Vorbereitung gehabt, 8 Wochen, haben von Anfang an mega intensiv gearbeitet. Jede Einheit, ich spüre das einfach, dass die Mädels alles aufnehmen, dass die alles mitziehen. Gestern haben wir mal Läufe gemacht, Magath-Läufe, hatte ich auch nicht interessiert.
Was heißt Magath-Läufe?
Ja, einfach nur laufen ohne Ball. Also,
also nicht berghoch?
Nein, berghoch war nicht, da habe ich ja keinen Berg gefunden. Aber einfach irgendwo Steckmenschen hingestellt und bis dahin laufen, wieder zurück, bis dahin laufen. Also einfach was richtig Doofes. Aber das Gute ist, man kann sich dabei nicht verletzen in der Regel. Und von daher war es gestern auch mal okay. Also was die alles mitziehen. Wir haben viele, viele Sachen versucht im Training umzusetzen. Wir wollen sehr offensiv Fußball spielen. Wir sind gefühlt immer 70-80% im Ballbesitz, weil die Gegner doch sich auch gegen uns eher so uns den Ball geben. Klar machen wir da auch noch Fehler. Wir machen mehr Fehler als der Gegner, weil wir mehr Ball haben, ist klar. Also von daher macht mir das extrem, stimmt mich das sehr, sehr positiv, was ich da gerade sehe. Und trotzdem war das erste Spiel gegen Herrenberg eine schwierige Aufgabe. Es war nur ein 1-0 im Endeffekt. Es hätte auch 2-3-0 oder 3-1 sein können oder 1-1 vielleicht am Ende auch. Es war verdient.
Ja,
und trotzdem sind es diese Aufgaben, die man erstmal bewältigen muss, weil man nie weiß, wo man steht. 8 Spiele in der Vorbereitung, 8 Siege, ich glaube 56-3 Tore. Das ist, auch wenn da ein paar Gegner dabei waren, die sehr unterklassig waren, aber haben auch gute Gegner geschlagen. Also von daher sind wir schon ja sehr, sehr gut in die Vorbereitung, und dann weißt du aber nie, wo du stehst. Und deshalb bin ich so happy, dass es dann auch so gut losging. Und jetzt spürst du das auch langsam, dass so eine Sicherheit reinkommt, dass so eine Stimmung reinkommt, dass alle mitziehen, wir versuchen alle mitzunehmen. Klar kenne ich immer alle Spiele, das ist auch immer schwierig für mich, aber Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, das ist, ja, vor allen Dingen auch, wir haben auch andere Sachen angestoßen. Wir haben einen Athletiktrainer dazu geholt, der auch mit den Mädels jetzt viel mehr in der präventiven Maßnahmen arbeitet, der im athletischen Bereich arbeitet. Wir sind den anderen Mannschaften meiner Meinung nach auch da extrem überlegen jetzt mittlerweile, was Tempo betrifft, was Ausdauer betrifft, was, ja, also auch da haben wir versucht, da einen Weg zu gehen, dass wir nicht doch die Verletzungen ausklammern können oder zumindest minimieren können. Wir haben, wir versuchen an infrastrukturellen Dingen zu arbeiten, wir versuchen auch so im Training neue Sachen auszuprobieren, die Mädels auf den nächsten Step, den nächsten Level zu bringen, also viele Sachen. Und dafür brauche ich aber eine Mannschaft, die mitzieht, dafür brauche ich 3, 4 erfahrene Spielerinnen mit Qualität, die das vorleben, und die nichts, die können schon mal hinterfragen, aber die das dann aber auch vorleben, ne? Und das ist für mich wichtig, und das ist im Moment einfach, macht das richtig Spaß.
Ich kann mich erinnern, nach dem 6-1 gegen den KSC, was wir natürlich total abgefeiert haben, warst du gar nicht so zufrieden. Ich muss sagen, es gab ein Novum, ich habe ja auch noch nicht gesehen, dass es 3 Lattentreffer gab, ja, in einer Partie. Aber ist es nicht irgendwie auch beruhigend, wenn man weiß, ein Spiel läuft eigentlich überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, und trotzdem gewinnst du am Ende mit 6-1?
Ja, es hätte sogar noch höher sein können. Ich stand ja schon nach 60 Minuten 6-1 und dann haben wir eigentlich so ein bisschen nachgelassen. Also, aber die erste Halbzeit war eigentlich das Schlechteste, was ich je von uns gesehen habe.
Okay.
Weil der Gegner hatte nicht nur die 3 Lattenschüsse, nochmal 2 Riesenchancen. Wir waren einfach total offen hinten. Wir haben irgendwo, wir haben Dreierkette gespielt, aber einfach zu weit durchgeschoben. Die ganze ballentfernte Seite war immer frei, ein Diagonalball, und die sind allein aufs Tor zugelaufen. Da hat irgendwas überhaupt nicht gestimmt. Wir haben auch nur mit einer 6 gespielt in dem Spiel. Ich wollte komplett offensiv spielen. Habe ich dann auch in der zweiten Halbzeit umgestellt. Das hat man dann gemerkt. Auch da war vielleicht von meiner Seite der Gedanke, offensiv Fußball zu spielen, vielleicht in dem Spiel ja fast gewagt. Aber ja, man weiß halt, man kann sich ja darauf verlassen, dass wir halt dann durch nach vorne so eine offensive Qualität haben, dass wir sagen, okay, ich weiß, selbst wenn ich 1 oder 2 kriege, wir machen immer gefühlt 3-4. Mhm. Ich hoffe, es bleibt so. Und von da war ich mir dann auch sicher, dass wir dann, nachdem die Lattentreffer nicht reingehen, nachdem du auch Glück hast.
Absurd.
Ja, dass du das Spiel dann auch gewinnst. Und am Ende, wenn wir es durchziehen, können wir auch da noch höher gewinnen.
Ja, ja, also da ist noch Entwicklungspotenzial, ja, sozusagen, was das angeht. Jana, du hast gegen Gottenheim, wir haben es vorhin schon gesagt, 4 Tore erzielt. Das waren deine Saisontore 6, 7, 8 und 9. Warum läuft es denn bei dir gerade so gut? Also was lässt dich denn so groß aufspielen gerade? Was hat sich vielleicht geändert? Bist du entspannter, freier, glücklicher beim VfB Stuttgart
spielen? Also ich muss sagen, mir kommt natürlich die sehr offensive Ausrichtung super entgegen. Die vielen Flanken, die von nach außen kommen, die vielen tiefen Bälle, Diagonalbälle, dann die Laufwege in die Tiefe und einfach auch die Qualität in der Mannschaft, um dann eben auch das Offensivspiel zu spielen. Wir haben einfach auch echt ein paar gute Kicker drin, die einfach auch vielleicht einen guten Steckpass spielen können oder mal einen Diagonalball spielen können.
Anja Selenski zum Beispiel,
die
Laserpässe spielt, ähnlich wie es Dennis Undorf bei den Profis tut.
Genau. Oder Lauretta, die jetzt hinten in der Innenverteidigung im Sommer neu dazukommen ist, die spielt echt überragende Diagonalbälle und da haben wir jetzt auch am Wochenende super von profitiert. Ja, das ist auf jeden Fall eins der Gründe. Natürlich ist das Niveau von der Bundesliga zur Oberliga schon nochmal was anderes. Ich habe ja einfach mehr Zeit, ich kann mir auch die Zeit nehmen. Das ist sicherlich ja vielleicht auch einer der Gründe.
Das macht dann den Unterschied am Ende aus. Deswegen triffst du regelmäßig. Der VfB profitiert davon. Das hört sich alles ganz gut an, würde ich mal sagen, Sebastian, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Habt ihr euch denn für diese Saison spielerisch was vorgenommen, was letzte Saison noch nicht da war? Also gab es bei euch auch so eine schonungslose Analyse nach der Saison, warum es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat? Abgesehen von den vielen Verletzungen, weil ich hatte für mich jetzt mal gedacht, einerseits habe ich letzte Saison gedacht, so ein bisschen mutiger wäre toll. Bei den Spielen sehe ich das jetzt, also die langen Bälle von hinten raus gekommen. Und ihr habt, glaube ich, letzte Saison oft darauf gewartet, dass der Gegner Fehler macht. Und jetzt werden diese Fehler erzwungen durch frühes Anlaufen, durch aggressives Pressing. Und die Effizienz ist halt einfach da, weil das waren für mich so zwei Gründe letzte Saison. Ich dachte, also Mut und Effizienz wären für mich so zwei Sachen, die ein Stück weit gefehlt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass es jetzt auch letztes Jahr hätte reichen können, wenn wir nicht die ganzen Verletzten gehabt hätten. Aber die Spiele waren viel enger. Die muss man sagen, wir haben dann auch Spiele noch in der letzten Minute gewonnen oder 2-1 gewonnen oder 2-0. Und ja, wir waren auch letztes Jahr, ich habe auch die letztes Jahr da waren, waren gute Fußballer von. Aber das war, da hat mir vielleicht noch so die ein oder andere gefehlt, wo ich sage, die mir den Unterschied ausmacht davon, um immer wieder das 1-0, 2-0 zu schießen und so. Wir hatten eine sehr gute defensive Stabilität. Die ist uns aber dann weggebrochen. Wir haben, muss man auch mal analysieren, ich glaube, in der ersten Halbserie von den 14 Spielen, glaube ich, sind wir jetzt 11 Mal über Standard in Führung gegangen. Ja, und das ist eigentlich schon auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch berechenbar. Mhm. Ja, und da waren wir halt auch nicht so zwingend, vielleicht unser ganzes Offensivspiel. Ist ja auch so, dass man, wenn man so eine Mannschaft übernimmt, versucht man was anzustoßen, es dauert diese Entwicklung von der Mannschaft, das dauert schon so eine Zeit. Wir haben 3 Mal Training die Woche nur. Gefühlt, jetzt haben wir noch einmal Athletiktraining dazu, also einmal Potenzialtraining vormittags, wo einige da sind, aber es ist nicht viel Zeit, um zu sagen, okay, jetzt muss ich mein Offensivspiel, mein Umschaltspiel, mein Defensivspiel, Standards, alles reinzubringen in die Woche, ist unheimlich schwer, das braucht seine Zeit und jetzt habe ich so das Gefühl, auch mit den Qualitäten, die dazugekommen ist, können wir das viel besser umsetzen und ohne zu sagen, es wird jede Woche so klappen. Und es wird auch mal wieder Spiele geben, die eng sind, von einem Rückstand geraten werden, aber ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt und das hat mir so letztes Jahr gefehlt. Vorne vielleicht so die eine oder andere Qualität noch. Und eine Sophie Geiring hat 14 Tore gemacht, sensationell. Ja. Ist aber ein anderer Spielertyp. Sie hat einen absoluten Torriecher. Aber ist vielleicht nicht die Spielerin, die ständig tiefe Laufwege anvisiert oder vielleicht auch die Bälle so festmachen kann, aber sie hat halt trotzdem viele Tore gemacht und deshalb bin ich auch froh, dass sie noch da ist.
Ja, am Sonntag ja auch gleich wieder da.
Genau.
Wo sie stehen muss, Abprallerei gemacht, wunderbar.
Ja, die ist halt, Sophie weiß, wo sie stehen muss und das ist, hat sie auch schon wieder 2 Tore, obwohl sie nie von Anfang an bis jetzt gespielt hat, also muss ich auch ein Kompliment machen, also von da haben wir da viel Qualität drin, aber es ist nochmal eine andere Qualität, meiner Meinung nach, wie letztes Jahr, gerade was Offensive betrifft und deshalb können wir auch so offensiv Fußball spielen und wie gesagt, wir haben auch bis auf Karlsruhe in kaum ein Spiel richtig was zugelassen nach hinten. Also Gegner hat kaum Torchancen gegen uns, sei denn mal ein Rückpass, der zu kurz war. Also die 2 Tore waren beides kurzer Rückpass, wo der Gegner dann einfach in den leeren Raum rennt. Und das sollte man noch vermeiden. Und es wird auch Spiele geben, wo der Gegner uns mal vielleicht 1-2 Tore einschenkt, weil sie vielleicht gut sind an dem Tag. Aber auch da haben wir eine unheimliche Qualität mittlerweile.
Wie fühlt sich das eigentlich für dich an, Jana, wenn du jetzt im Trikot mit dem Brustring auf dem Platz stehst? Ich kann mich erinnern, letzte Saison gab es viele Interviews auch von dir, Heiko, du hast immer wieder gesagt, man merkt einfach, dass die Gegner das nochmal anders annehmen als ein normales Ligaspiel, sondern da kommt halt der große VfB, jetzt wollen wir es erst recht auf den Platz bringen. Spürst du das auf dem Feld? Hast du das Gefühl, es ist irgendwie ein bisschen härter, die Gangart, es wird euch besonders schwer gemacht, nicklicher? Merkst du davon irgendwas?
Das Gefühl hatte ich auch. Ja? Ich fand auch am Wochenende jetzt in Gottenheim waren überraschend viele Zuschauer da. Da hat sicherlich auch der Name VfB Stuttgart ein bisschen mehr gezogen. Und ich hatte auch eine Gegenspielerin, die wurde zur Halbzeit eingewechselt. Die hat einmal gegen mich den Ball gewonnen. Da habe ich ein schlechtes 1 gegen 1 gespielt. Dann hat sie gegen mich den Ball gewonnen und hat sich danach richtig dafür abgefeiert. Und dann dachte ich mir, boah, ey.
Das hat mich dann gekitzelt.
Nächste Situation nicht mehr. Hier schieße ich noch eins rein. Aber ja, man merkt es auf jeden Fall, dass einfach eine andere, ja, dass da vielleicht einfach nochmal einen Ticken mehr wollen.
Wie würdest du das sagen? Also ist das teilweise auch manchmal vielleicht grenzwertig schon oder alles im Rahmen?
Nee, es gibt schon ein, zwei Teams, die auch härter gegangen haben, aber bis jetzt habe ich keine Mannschaft erlebt, die unfair gespielt hat gegen uns. Also das muss man auch sagen, keine kriegt von hinten oder schlägt nah oder sonst was. Also ist alles meiner Meinung nach im Rahmen. Muss so sein. Mhm. Fakt war letztes Jahr, dass wir vielleicht auch noch nicht so in dieser Stabilität drin waren. Also Gegner, die dann gegen uns aggressiver waren, wir waren vielleicht drauf, weil wenn man gegen VfB gewinnt, steht man eine Woche in der Zeitung.
Ja.
Ja, und das wollten die alle mal und deshalb waren die noch ein Tick heißer, ein Tick mehr. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel und waren meine Mädels da vielleicht auch nach dem ersten Jahr, wir sind neu gegründet worden als VfB, vielleicht noch nicht so stabil in den Zweikämpfen, in den ganzen Aktionen. Und jetzt haben wir das dazugelernt und ich glaube, dass wir uns jetzt auch ganz anders wehren können und als Truppe auch wehren können. Ja, wenn eine von uns da mal eine abkriegt, da sind die anderen Mädels da, unterstützen die.
Gut, dass du das sagst, weil das ist mir immer aufgefallen in der vergangenen Saison, wenn ich bei euch Platz war, dass es relativ ruhig ist.
Ja.
Und dann habe ich Lisa auch mal gefragt, Lisa Lang, habe ich gefragt, ob das Frauenfußball spezifisch ist, dass es einfach ein bisschen ruhiger ist oder ob das an der Mannschaft liegt. Also ich hatte einfach das Gefühl, es war immer, wenn das wirst du jetzt natürlich nicht mit mir besprechen können, du warst nicht dabei, aber Heiko, vielleicht kannst du was dazu sagen. War das so, dass es da irgendwie
Feuer gefehlt hat? Es kommt auch an den Typen drauf an, halt, was ich für eine Mannschaft habe. Und ich habe halt extrem viele ruhige, zurückhaltende Spielerinnen letztes Jahr gehabt, habe immer noch welche, habe aber jetzt ein paar dazugeholt, die auch mal das voranmarschieren und ich muss das nicht von draußen immer machen.
Ja.
Ein Beispiel, wir kriegen die rote Karte und die ganzen Mädels rennen nach hinten, versuchen erstmal ihre Torhüterin in Schutz zu nehmen, weil klar, es war rot. Mhm. Und dann war so ein Pulver, dann haben die sich erstmal selber zusammen und haben gesagt, wie es weitergeht. Ja, und nicht von draußen kam das Kommando, hey, wir spielen jetzt erstmal defensiv, sondern die haben gesagt, okay, jetzt legen wir alle noch eine Schippe drauf und schauen zu, dass wir erstmal wieder Stabilität reinbringen, kurz, weil wir schauen müssen, was der Gegner macht jetzt. Und das fand ich einfach, das war eine klare Antwort von der Mannschaft und nicht von mir draußen.
Du hast gerade eben gesagt, deine Spielerin oder du hast welche dazugeholt, Spielerinnen dazugeholt. Das ist auch eine interessante Frage, glaube ich. Wie läuft denn das eigentlich ab, wenn ihr Spielerinnen für den VfB überzeugen wollt? Ist das dann Sascha Glas, der Ideen bringt? Scoutest du nebenbei, guckst dir ein paar Spielerinnen an und sagst dem Sascha, hey, die und die hätte ich gerne, die würde uns weiterbringen? Wie läuft denn das bei euch eigentlich ab?
Also wir hatten ja letztes Jahr, waren wir ja nur Lisa und ich auf uns alleine gestellt. Deshalb haben wir uns in der Region umgeschaut. Musste ich mich extrem auf Lisa auch verlassen, weil sie natürlich auch, ich hatte überhaupt keinen Einblick in Frauenfußball und dann halt in Regionalfußball überhaupt noch weniger.
Ja.
Und Lisa kennt halt viele und wir haben eine Leo Kopp, eine Jana Spengler aus Herrenberg geholt, die richtig gut sind und die uns extrem verstärkt haben. Eine Loretta von Alba Weiler, also wir haben drei Regionalligaspielerinnen dazu geholt, die uns schon mal extrem verstärkt haben. Und dann kam ein Sascha Glas noch dazu, der natürlich auch nochmal eine ganz andere Hintergrund hat, als Trainer jahrelang schon überall erfolgreich oder gut gemacht gearbeitet hat. Und der nochmal andere Spielerinnen für uns auch bundesweit ansprechen kann und von unserem Weg überzeugen kann. Fakt ist eins, dass viele noch absagen, weil sie sagen, hey, ich wechsle nicht aus der ersten, zweiten in die vierte Liga. Das müssen wir auch klar anerkennen. Aber er hat natürlich mir den einen Wunsch erfüllt mit Jana Bäuchlein. Ich habe ihr aus dem Urlaub sofort geschrieben, wie stolz, wie happy ich, dass sie das mit uns gehen will und uns helfen will. Und das macht nochmal den Unterschied aus. Und wir wissen auch, oder die Mädels wissen auch, dass da immer noch eine andere noch dazukommen kann, auch im Winter oder nächstes Jahr. Das spüren die Mädels auch, dass es für die ein oder andere vielleicht dann irgendwann auch mal zu Ende ist. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, das ist einfach so.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz sehe ich gerade bei der Mannschaft jetzt, dass dieses Ziel, dieser Aufstieg dieses Jahr von allen getragen wird, egal wie es nächstes Jahr weitergeht. Das macht mich so stolz gerade.
Hat dich eigentlich der Anruf überrascht? vom VfB Stuttgart, als man dich angefragt hat? Oder, also ich weiß nicht, war das für dich sowieso irgendwie so im Hinterkopf, Mensch, da ist eine Frauenmannschaft, vielleicht klappt's mal? Oder hat dich das komplett überrascht?
Als nee, mich hat es komplett überrascht.
Ja.
Lustigerweise hatte vor, ich glaube, vor einem Jahr jemand zu mir gesagt, ja, du könntest ja auch nach Stuttgart wechseln. Und dann habe ich noch so gelacht. Er sagt, ja, ja, klar, vierte Liga, haha. dann den Anruf und dann, was mich gecatcht hat, war einfach, was hier aufgebaut wird. Ich werde nie im Leben in die vierte Liga gewechselt, um in den nächsten 10 Jahren vierte Liga zu spielen, sondern es geht darum, was hier investiert wird, um das Ganze voranzutreiben und auch wirklich ein Ziel zu haben. Mhm. Mir ist klar, dass es in 3 Jahren noch nicht erste Liga ist und dass es ein langer und steiniger Weg ist und dass es vielleicht auch überhaupt nicht so gut klappt, wie wir uns das alle wünschen. Aber einfach diese Ambition und das Ziel und da was vorantreiben zu können, das ist im Endeffekt das, was mich gecatcht hat.
Ist es auch so für dich ein Anspruch, dann so das Gesicht des VfB-Frauenfußballs zu sein? Ist das was dich reizt? Weil genauso wie jetzt Heiko quasi erster Trainer der VfB-Frauen ist, wenn ihr jetzt Erfolg habt, dann seid ihr wirklich in den Geschichtsbüchern quasi. Ne? Wir haben zum ersten Mal eine Frauenfußballabteilung und ihr zwei könnt da ja dann Großes bewegen. Und ich glaube, das ist ja auch was Tolles, also dass man deinen Namen dann mit dem VfB in Verbindung bringt.
Also Gesicht möchte ich jetzt nicht unbedingt sein, weil ich dafür einfach viel zu sehr Teamplayer bin und ich alleine auf dem Platz überhaupt nichts reisen kann. Aber ich möchte auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten, um den VfB nach oben zu pushen und da eben weiterzuentwickeln. Ich möchte in ein paar Jahren dastehen und sagen, Jana, du hast vor 3 Jahren hier angefangen und du hast alles gegeben, um es vorwärts zu bringen. Egal, was dann am Ende rauskommt, ja. Weil da gibt es so viele Unsicherheitsfaktoren. Aber ich möchte danach sagen können, ich habe das und das gemacht, ich habe hier und hier Gas gegeben, ich habe das und das angestoßen, ich habe das an mir verändert, ich habe das der Mannschaft geholfen, um wirklich am Ende zu sagen, okay, ich habe Gas gegeben, um das Projekt VfB Frauen voranzutreiben.
Das heißt, du siehst dann aber deine Aufgabe nicht nur auf den Rasen beschränkt, sondern kannst auch mit einer Expertise aus der ersten Liga, aus der zweiten Liga vielleicht auch abseits davon Impulse ja, geben, Fall. Sagen, Training hier, Stuff da,
Infrastruktur ja, als, dort. Ja, so nicht. Also ich glaube, mit dem Heiko haben wir als Fußballlehrer schon einen richtig guten Trainer.
Aha.
Das war übrigens auch ein Grund. Da habe ich mir auch gedacht, ah, was für ein Trainer ist denn? Ah, okay, sogar ein Fußballlehrer, nicht schlecht. Aber vor allen Dingen im Team, in der Mannschaft, den jungen Spielern vielleicht nochmal irgendwie eine kleine Hilfestellung im Spiel oder auch ja, im Training. Wenn was nicht funktioniert, wenn eine Mannschaft nicht funktioniert, was kann man vielleicht umstellen, was kann man vielleicht ändern, positiv zusprechen, schon auch so ja, solche Aufgaben übernehmen.
Großes Lob von deiner Spielerin, guter Trainer, das hört man gerne. Was mich mal interessieren würde, du hattest sehr, sehr gute Trainer und sehr illustre Kandidaten, mit denen du zusammenarbeiten durftest. Ralf Rangnick, Felix Magath, Matthias Sammer war dabei, Giovanni Trapattoni hast du erlebt, Armin Fee natürlich auch, Meistertrainer und Ernst Middendorp hast du auch noch erlebt, oder? Mit dem hast du auch zusammengearbeitet.
Hans Mayer
sogar.
Wahnsinn, Alter. Ja. Ikone.
Das ist wirklich Wahnsinn. Wer hat dich denn am meisten geprägt von den Leuten?
Boah, das ist echt schwierig. Die Frage habe ich schon oft bekommen und irgendwo habe ich von jedem was mitgenommen und komischerweise ist eigentlich so, ist es fast der Felix Magath.
Ah.
Komischerweise, weil ich bin so ein, alle, die mich kennen, wissen ja, was ich für ein Fußballer war. Ich war nicht der Filigranste, ich habe auch öfters mal hinters Tor geflankt, war gut, konnten wir uns wieder stellen, gab es kein Konter. Also, und ich konnte mit so Trainern umgehen, die auch so, ja, die harten Hunde waren. Hä? Und wenn du da, ich konnte abliefern, ich konnte langlaufen, ich konnte schnell laufen, ich war nie verletzt, groß, also ich war immer da. Und das hat ein Felix Magath auch toleriert. Auch wenn ich kein Stammspieler immer bei ihm war. Ich hatte mal eine Zeit und dann kam halt irgendwann Philipp Lahm. Kann man auch anerkennen, dass er mal dass ich dann auf der Bank sitze. Und danach kam noch in Ludoman Jahr und in Arthur Pucker auf meine Position. Also, aber er hat halt, war er schon weg, aber er hat irgendwo das, was ich geleistet habe, toleriert, hat mir dann auch nochmal einen Vertrag gegeben beim VfB. Er hat gesagt, ja, ich weiß, was ich an dir habe. Und irgendwo finde ich das dann trotzdem cool, zu sagen, hey, das ist ein Trainer. Der ist so hart, wie er ist, und dann ziehe ich das halt mit durch und dann also, hat mich schon auch geprägt. Ich versuche das jetzt weniger in meine Frauenmannschaft reinzubringen. Also wir werden schon mal auch Schweineläufe machen, halt so nennt man es so. Gibt's immer wieder, weil ich das glaube auch, das brauchen wir hinten raus nochmal, weil man so eine Spielform hat, wo vielleicht die eine oder andere öfters mal rumsteht und nicht so viele Aktionen hat, dann macht man hinten raus nochmal bei Läufe. Ich mache keine einzige Einheit, nur Läufe, aber hinten raus ist es überhaupt kein Problem. Von daher ist es auch ein paar gute Sachen dabei. Werde ich noch ein paar, 2, 3 Sachen umsetzen von Felix. So seine Stäbchenläufe, die waren immer legendär.
Wie sehen die aus?
Ja, das hat immer so Staffelstäbe, so 4 Stück. Da musst du 10 Meter ablegen, 15 Meter ablegen, 20 Meter hin und zurück. Und der zweite musst du wiederholen. Und dann 10 Durchgänge, dann haben die Beine gebrannt. Also das war schon so als Beispiel oder keine Ahnung. bin mit ihm.
Was war denn, genau, ja. Das war denn die krasseste Übung, die du unter Felix Magath erlebt hast, wo du wirklich gedacht hast, so jetzt reicht's. Gibt's da irgendwas,
ja, also was du nicht mehr vergessen hast? Ich hatte ihn ja zweimal. Ich hatte ihn ja schon in Nürnberg als Spieler.
Als du verliehen warst, oder? Nach Nürnberg?
Genau, von Bielefeld. Von Bielefeld nach Nürnberg ausgeliehen. Habe ich ihn erlebt. Aber nur kurze Zeit. Er hat dann während der Vorbereitung hingehauen. Hatte ich übrigens 3 Trainer in einer Vorbereitung. Ernst Mittendorf.
VfB sein.
Ja. Ernst Mittendorf. In Bielefeld, dann nach Nürnberg hatte ich Felix Magath und dann kam noch Willi Reimann.
Okay.
Ich war tot nach der Vorbereitung. Es ging nichts mehr. Und wir sind nach Österreich gefahren und er sagt dann, wir fahren jetzt mit der Gondel nach oben. Und dann sind wir Mittelstation ausgestiegen, er war in der zweiten, hat er gesagt, wieder rein. Sind wir bis ganz nach oben, auf 2200 Meter lag noch Schnee, so im Wald drin, im Sommer. Mhm. Und dann sind wir 2,5 Stunden bergab gerannt. 2,5 Stunden nur bergab. Ich konnte am nächsten Tag, wir konnten nichts mehr. Wir
da brennt ja die Ohren.
Aber ja, durch das Abstoppen, es war unfassbar. Wir konnten nicht mehr aufstehen früh. Alle rückwärts die Treppe runtergekommen und dann ging es auf dem Platz weiter. Also einfach mal 2,5 Stunden bergab rennen. Er hat sich, glaube ich, verlaufen. Er wollte das nur 1,5 Stunden machen.
Da gab es auch kein Google Maps.
Und dann war es halt 2,5 Stunden. Ich dachte, das kann echt nicht mehr ernst sein. Ich bin mit Trainingsklamotten abends ins Bett. Und früh wieder zum Frühstück, so, ich kann nicht mehr Kraft gehabt, mich umzuziehen.
Aber am Ende habt ihr davon natürlich profitiert.
Ja, auf jeden Fall.
Auch, das hat den Unterschied
ausgemacht. Ich bin in Nürnberg aufgestiegen,
ja.
Bin ich ja dann erst nach dem Aufstieg dann hin, aber er hat eine Mannschaft immer fit gemacht. Ob das Frankfurt war, ob das Nürnberg war, ob das VfB war, selbst Bayern.
Ja.
Er konnte es nicht mehr ganz so umsetzen, aber trotzdem auch mit denen hat er intensiv trainiert und Wolfsburg dann wieder.
Ich glaube, bei Hertha war es am Ende auch der Schlüssel im Endeffekt, Disziplin und halt dann auf Füße zu gehen. Ja. So. Und das hat am Ende natürlich dazu beigetragen, dass man zwar über die Relegation, aber... Die
klar, für einen Kader, der halt unterperformt und besser ist als das, was er liefert, reicht das vermutlich dann schon, ne?
Ja.
Um sich zu retten.
Immer vor allem eine gewisse Zeit. Also sagen wir mal so, man kann immer pushen, so ein Jahr, zwei Jahre, irgendwann ist es, hat er auch dann gemerkt, egal wo er war. Mhm. Stuttgart haben wir ihn ja, oder ist ja nicht, weil wir entlassen haben, aber
das ist nach München
Bayern gegangen, war, Wolfsburg war, irgendwann ist dann mal so die Zeit vorbei.
Ja.
Weil die Mannschaft dann irgendwann sagt, es geht nicht mehr, aber es gibt schon eine Zeit, wo man so.
Ich meine, die Erfolge sprechen für ihn. Also ich meine, da braucht man nicht drüber reden. Jana, wie ist es denn für dich, wenn es dann an Konditionsbolzen geht? Macht dir das was aus oder sagst du, nö, das gehört halt dazu, macht mir überhaupt nichts aus? Gibt's was du da nicht so gerne machst?
Also ehrlicherweise freue ich mich überhaupt nicht auf die Vorbereitung und auf die Sommervorbereitung, die Pre-Pre-Season, sage ich jetzt mal. Aber es gehört halt einfach dazu. Muss erledigt werden und am Ende des Tages profitieren wir auch davon. Heiko hat übrigens schon was von Felix Magath umgesetzt und zwar im Trainingslager. Ich glaube, 7 Uhr hat er uns zum Morgenlauf beordert.
Das war so schön. Ich habe mich einfach unten hingesetzt und habe gewartet, bis die runterkam. So wie Felix Magath mit
Tee, ja?
Und ich habe nicht ein Lächeln gesehen. Und habe gesagt, das wird gut. Dieser Lauf wird gut.
Warst du früher auch einer der Spieler, die halt ganz früh morgens nicht so gut rauskamen? Oder warst du eher Typ Frühaufsteher?
Nee, schwierig. Bin kein, auch jetzt, 2 kleine Kinder nochmal, also quäme ich jeden Tag raus. Bin kein guter Aufsteher. Und dann noch laufen zu müssen, sondern irgendwo auf Sylt. Da 2,5 Stunden oder eine Stunde da am Sand entlang, im Strand entlang zu rennen, boah, das war unfassbar.
Also du läufst mit deinen Mädels oder fährst du mit dem Golfkart nebenbei?
Nee, ich bin noch mitgelaufen. Es war aber auch ein entspannter Lauf, ich habe gebissen.
Ja,
mein Zustand ist im Moment auch nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Das ging noch. Ja, aber zweite Einheit wäre nicht mehr gegangen an dem Tag.
Okay.
Jetzt auch pro Vorbereitung. Am Sonntag geht es ja gegen deren Ding. Was mich mehr interessieren würde, wie bereitet ihr euch auf die Gegner vor? Weil ich meine, klar, ist eine Bundesliga, Zweitliga, hast du Videoanalyse, dies, das. Schickt ihr dann Scouts die nach deren Ding? Wisst ihr, was euch erwartet? Oder sagt ihr, wir sind so selbstbewusst und so gut, wir ziehen unser Ding einfach durch?
Also es ist schon der Fall, dass ich letztes Jahr mir ab und zu mal Gegner angeschaut habe. Sander zum Beispiel, ich bin nach Sand gefahren extra und habe mir das erste Spiel von denen angeguckt. Habe mir deren Dinge gegen Neuenstein angeschaut. Das hat mir schon ab und zu die Spiele angeschaut. Es ist halt so, meistens laufen die gerade zeitgleich alle. Von daher ist es schwer und videomäßig gibt es eigentlich gar nichts groß. Wir nehmen unsere eigenen Spiele auf. Ich mache das eher so, dass wir sagen, okay, lass uns das nochmal auswerten. Was können wir besser machen? Bin ich jetzt gerade dabei, weil ich gerade jetzt Kamera bekommen habe. Auch da haben wir gerade neue Kameras bekommen, Schnittprogramme bekommen. Das fängt gerade jetzt alles an. Ansonsten ja, verlasse ich mich auch so ein bisschen auf unsere Qualität gerade. Wir wollen unser Spiel durchdrücken. Wir wollen unser Spiel, ich möchte mich nicht nach dem Gegner richten. Und trotzdem ist es so, dass ich dann auch im ersten Spiel erkannt habe, dass ja gegen unsere Dreierkette halt der Gegner ganz hoch breit zwei hingestellt hat. Und eine Dreierkette dann über beide Seiten durchzudecken, ist schwierig. Habe ich Selin einfach in die Viererkette zurückgezogen, weil auch vom Tempo her sie das mithalten konnte. Muss ich auch, ja, muss auch ein paar Sachen erkennen und mal anpassen, ob es dann immer die richtigen sind. Weiß ich auch nicht, aber im Endeffekt wollen wir unser Spiel durchdrücken. Wir wollen dominant sein, wir wollen hohes Pressing spielen. Ich schreibe immer so schön ran, wir pressen oder Angriffspressing, wie wir das machen. Und dann schreibe ich tiefer Block, so nach Viertelstunde kommt Kommando von mir, vergesse ich immer.
Es kam nie ein Kommando. Nie kam Kommando.
Nee, die ziehen das einfach mal kurz 90 Minuten durch, aber es ist, das liegt denen auch so. Jana sagt dann mal kurz mal zurück und so. Also ich verpasse das dann immer sozusagen, weil mir das einfach Spaß macht, wenn mir die Gegner hochpressen und entweder schlagen sie oder verlieren die Bälle. Ja, also komm auch mal durch. Aber wir haben sehr viel Ballgewinne und von daher, ja, bin ich gerade so, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg gerade.
Genau, wie schon gesagt, VfB rangiert auf Tabellenplatz 1. Am Sonntag geht es dann auf Platz 1 in der Mercedesstraße gegen Tabellen 8. TV Derendingen, die haben bislang einen Sieg, einen Unentschieden, zwei Niederlagen. Also da rechnen natürlich alle fest mit einem überzeugenden Heimsieg. Und genau, 15 Uhr geht's los. Wir hoffen, dass ganz viele Leute am Start sind. Und man kann vorher um 11 Uhr hier ins Fanprojekt kommen. Hauptstädter Straße, Hausnummer musste googeln, aber ihr könnt es nicht übersehen. Da gibt es einen Frühshoppen und dann geht's dann von hier anschließend zusammen in die Mercedesstraße und dann wird zusammen der Heimsieg geschaut.
Bist du dabei?
Ich hoffe. Bei uns in Beutelsbach ist halt Kirbe. Ah. Und das ist immer ein bisschen tricky. Aber ich hoffe, ich kann dieses Jahr verpassen, wenn der Trauben da oben irgendwo hingehangen wird, weil das eh jedes Jahr das Gleiche. Also ich bin dabei.
Das klingt ganz gut. Für euch, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ist es natürlich besonders wichtig, diese Unterstützung zu erfahren von den Fans dann am Platz 1 sozusagen. Ihr habt jetzt gerade davor miteinander darüber gesprochen, wie läuft es mit dem Scouting ab, wie bereitet ihr euch darauf vor? Du hast so ein bisschen ein paar Einblicke gegeben, wie du spielen lassen möchtest. Aber gibt es für dich so ein festes System, das dir immer im Kopf rumgeht? Also einfach, ja, weiß ich nicht, der eine Trainer setzt auf ein 4-4-2, der andere auf ein 4-3-3. Gibt es da für dich so irgendwie eine bevorzugte Spielweise mit den Frauen? Und was mich dann interessieren würde, suchst du danach deine Spielerinnen aus? Oder guckst du, was habe ich auf dem Platz und was passt dann am besten zu den Spielerinnen, die ich habe?
Ja, es gibt zwei Systeme, die ich liebe oder die ich bei mir gerne sehen würde. Aber es ist so, wir haben die ganze Vorbereitung mit Dreierkette gespielt, weil ich gesagt habe, ich kriege da mehr offensive Spieler auf dem Platz. Ich kriege zwei Stürmer und 10 auf dem Platz. Das ist im 4-4-2 zum Beispiel schwierig. Also ich kriege nur zwei Stürmer und könnte vielleicht noch eine 6, eine hochschieben. Das haben wir jetzt am Wochenende auch gemacht. Ich will viele offensive Spieler auf dem Platz haben, deshalb, klar, nichts, und dann kam noch dazu, dass ich vielleicht auch Links- und Rechtsverteidiger rein von den Spielerinnen, die ich habe, nicht so viele hatte. Ja, wo ich sage, ich habe keine Rechtsverteidiger 3 und Linksverteidiger, die ich die ganze Zeit wechseln kann, und da ist mal einer ausgefallen. Von da, war es eher so die Dreierkette. Jetzt haben wir aber Viererkette gespielt, weil doch viele Mädels wieder gesund sind, fit sind, und die eine vielleicht auch das gut arbeiten, auf der Seite das gut hinbekommen kann, ja, also. Ja. Lieber auch so ein 4-4-2. Mhm. Ja, und die meisten.
Also ganz klassisch dann?
Ja,
mit Raute oder?
Nee, flach. Also 4-4-2 flach, aber eigentlich so ein 4-2-2-2. Das heißt, die nach innen gesetzt und dann halt außen mit den offensiven Außenverteidigern.
Das ist RB-Modell. Spielen die oft 4-2-2-2.
Ja, ist gut. Und dafür brauchst du aber richtig schnelle Außenverteidiger. Und meine zwei Außenverteidiger, die ich hatte, sind eher fußballerisch gut. Vielleicht nicht so die Flügelspielerin. Deshalb war es dann eher so die Dreierkette und zwei Außen, zwei Winger. Aber ich muss halt auch schauen, was habe ich in der Mannschaft, auch wenn wir vielleicht auch für nächstes Jahr, was ist meine Idee, was hätte ich gerne, und dann suchen wir uns vielleicht auch die Verstärkung, die wir wollen, nach natürlich den Positionen aus, die ich brauche, das ist ganz klar, und hoffen, dass wir die dann auch bekommen. Ja, also das ist werden wir schauen, aber im Moment schaue ich, was habe ich und wie kriege ich meine besten 11 auf den Platz. Das ist mir extrem wichtig.
Ja.
Dann kann es vielleicht auch mal 10 sein und die 11. muss ich vielleicht eine andere, also vielleicht, wie kriege ich von den besten 14, 13 die besten 11 auf dem Platz. Und welches System passt dann dazu?
Gibt's für dich eine Formation, die du am liebsten spielst, in der du dich am wohlsten fühlst? Oder ist es dir eigentlich egal, Hauptsache du kriegst die Bälle und kannst die Tore machen?
Ich habe eine Zeit lang im 4-3-3 gespielt. Das fand ich ganz angenehm, weil man einfach über beide Seiten auch immer viele tiefe Bälle, viele Flanken bekommt. Aber mag mittlerweile jetzt in meiner fußballerischen Entwicklung auch, dass ich mich ab und zu mal fallen lassen kann, mal so ein bisschen in diese Zwischenräume kommen kann.
Also doch wie Seru.
Ob zwei Stürmer oder ein Stürmer, ich mag beides gerne.
Das klingt gut. Wir nehmen den Podcast heute zwischen einer Vormittags- und einer Nachmittagstrainingseinheit auf. Das ist ganz interessant, denn man fragt sich natürlich, wie kann man das jetzt mit dem Job vereinbaren? Ich denke mal, die meisten Spielerinnen werden entweder studieren oder halt eben nebenbei noch arbeiten. Wie kriegst du das jetzt hin in deinem Fall?
Also aktuell, ich bin jetzt im August, Anfang September bin ich jetzt nach Fellbach gezogen, habe da eine schöne Wohnung gefunden. Aktuell konzentriere ich mich nur auf den Fußball, nur hier beim VfB, auf das Ganze ankommen, der Mannschaft helfen, einen guten Saisonstart hinlegen. Auf kurz oder lang möchte ich dann auch wieder mich beruflich weiterentwickeln und auch da wieder einsteigen, einfach um auch eine kleine Abwechslung zu haben zum Fußballeralltag.
Also jetzt liegt aber der komplette Fokus sozusagen auf die Tätigkeit der Spielerin beim VfB Stuttgart. Und was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, du bist auch Kapitänin, ja, kommst hier neu her, hast gleich dieses Amt inne. Ist da auch irgendwie so Druck spürbar, dass jetzt dann viel von dir erwartet wird? Natürlich auf der einen Seite Mannschaftsführung, auf der anderen Seite Leistung. Oder ist es genau, was du möchtest?
Druck würde ich es nicht nennen. Ich würde das Kapitänsamt eher als Ehre benennen. Es ist schön zu sehen, dass ich in der kurzen Zeit scheinbar schon so viele aus der Mannschaft erreicht habe, mit meiner Art, wie ich angekommen bin. Es gab eine kleine Vorauswahl und dann wurde gewählt. Ich sehe es eher, wie gesagt, demnach als Ehre und als Bestätigung, dass ich den Weg, den ich hier eingeschlagen habe, die Art der Kommunikation, meines Auftretens und der Art und Weise, hier Fußball zu spielen, dass es eher positiv aufgenommen wird. Und Druck, ja, ich meine, wenn man von der Bundesliga in die Oberliga wechselt, dann wird schon erwartet, dass ich auch performe, klar. Ja. Aber das lässt mich meistens noch ein bisschen höher springen.
Das ist gar nicht schlecht. Das ist sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du hast in Köln gespielt, du hast gerade eben gesagt, das war Bundesliga, Hoffenheim hast du erlebt mit guten NLZ-Strukturen. Wenn du das jetzt so vergleichst, was du hier in Stuttgart vorfindest, wo sind wir da jetzt gerade aktuell, der VfB Stuttgart, deiner Meinung nach?
Von den Strukturen her?
Strukturen und allgemein auch, ich sag mal, Wertschätzung im Frauenfußball gegenüber, muss da noch mehr kommen? Fehlt dir da was? Fallen dir da Unterschiede auf zu Köln, zu Hoffenheim?
Also ich bin jetzt erst wenige Wochen hier. Ich habe das Gefühl, dass die Wertschätzung vom Verein sehr groß ist. Und das sieht man auch daran, was einfach investiert wird. Ich glaube, es können sich nur ganz wenige vorstellen, einen sportlichen Leiter zu haben, Teammanager, festangestellter Coach, Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, ein riesiger Staff und eben auch Spieler da finanziell zu unterstützen. Da ist die Struktur wirklich schon weit über dem Oberliganiveau. Ja, am Ende liegt es dann uns als Team da auch ein bisschen das anzupassen und zu honorieren.
Was mich auch noch interessieren würde, der VfB sucht zurzeit nach einem neuen Sportvorstand. Also die Neubesetzung wird sich ja auch auf euch auswirken. Schaut man da gerade genau hin, wer da so als Nachfolger von Alexander Werle gehandelt wird, oder ist dir das komplett egal?
Boah, ich hänge mich dann echt, ich bin nicht die ganze Zeit am Schauen, wer wird das? Ich hätte so ein, zwei Namen, wo ich mich freuen würde.
Ja.
Ja, also keine Ahnung.
Du die mit uns teilen?
Horst Held zum Beispiel war im Gespräch, finde ich, einer meiner besten Kumpels. Also
Spaß. Das aber, Internet brennt. Ja.
alles gut. Das wird für uns auch, ich hoffe, auch für uns Auswirkungen haben und auch uns weiterbringen. Was ich einfach nochmal sagen will, für uns ist ja auch ganz wichtig, dass wir wissen, dass es gibt die VfB Fußball Männerabteilung, die immer im Fokus stehen wird und die immer Nummer eins ist. Und wir haben überhaupt nicht den Anspruch, irgendwo gleiches Level zu erreichen oder den gleichen Anspruch oder das gleiche Wertschätzung. Sondern wir wollen ein Teil von dem Verein sein. Das ist einfach jetzt so und das wird auch vom Verein vorgelebt. Das finden wir einfach toll. Und wie gesagt, und wenn die Fans, wenn der eine das nicht so mag, dann ist es auch okay. Aber wenn der eine sagt, hey, es ist schön, dann kommt mal vorbei, schaut mal, was wir machen am Wochenende. Das ist uns wichtig, dass wir einfach ein Teil dieser Familie sind. Wie die Jugendmannschaften, die U21, die U17, 19, die gerade so einen geilen Job machen.
Ja.
Das ist einfach unfassbar. Das ist dieser lange Weg, den wir jetzt gegangen sind, auch mit den, was vielleicht in Thomas Krücken angestoßen hat, hat ein bisschen gedauert. Also sind viele gute Sachen dabei. Klar kann man auch noch die alten Sachen von früher mit dazu nehmen. Aber man sieht da einfach, dass sich da was bewegt und dass wir einfach gut sind. Und jetzt muss es uns dann nur noch gelingen, das Gute, was wir unten aufbauen, irgendwo nach oben zu transportieren und wir als Frauen werden einen Teil dazu beitragen. Das ist uns eigentlich ein Anliegen, dass wir da, kommt vorbei, schaut euch das an. Wenn es euch gefällt, kommt nochmal. Wenn nicht, dann ist auch okay.
Einfach ein Teil der VfB-Familie sein.
Genau.
Mit dabei sein.
Ja.
Also ihr habt es gehört, ihr habt die Möglichkeit, die Frauen zu unterstützen und vor allem bei was Historischem sozusagen teil zu werden. Denn
das finde ich halt so spannend, man ist dabei, also ihr gestaltet es wirklich aktiv, wir können dabei sein und sehen, wie was entsteht halt, ne, von ganz unten, dann hoffentlich nach sehr weit oben, und es ist halt einfach ja sehr nahbar, ne? Also man kann ja mit euch auch am Spiel euch mal anquatschen, wenn ihr keinen Bock habt, dann geht halt vorbei und sagt nichts, aber es ist ja nicht so wie bei den Männern, dass man das... die Profimannschaft unnahbar ist, ne? Sondern man steht halt nah dran am Platz erstmal. Und ich finde es halt total toll, dass man in der langen, langen Vereinsgeschichte jetzt das Privileg hat, dabei zu sein, wenn irgendwas Neues entsteht. Also ich finde das wirklich großartig.
Also und ihr könnt anfangen mit der Teilnahme, wie gesagt, am Sonntag. Ich möchte mich da wirklich nochmal wiederholen. 15 Uhr, geht dahin, unterstützt die Frauen, denn es ist ja sonst nichts geboten.
Außer Kirmes in Beutelsbach.
Außer Kirmes in Beutelsbach, aber die ist auch nächstes Jahr wieder.
Das stimmt.
So, und die Frauen müssen jetzt unterstützt werden. So einfach ist das. Gut, vielen Dank für eure Einblicke. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen VfB-Fan so ein bisschen Frauenfußball schmackhaft machen. Probiert es einfach mal aus und guckt euch das an. Ich würde mich wirklich freuen, wenn der VfB Stuttgart vor allem die Frauen so unterstützt werden, wie zum Beispiel die U21, die U19, da sind ja wirklich dann auch schon viele Zuschauerinnen auch vor Ort. Und es wäre halt einfach toll, wenn es diese Unterstützung dann auch bei den Frauen gibt. Wobei man dazu sagen muss, es ist jetzt auch nicht so, dass ihr vor leeren Rängen spielt. Ich glaube, es sind jedes Mal so 400-500 Leute am Start. Oder übertreibe ich da jetzt ein Stück
weit? Im ersten Spiel waren es 400, jetzt waren es, glaube ich, knappe 300. Also es kommt auf den Gegner drauf an, ist so regional, kommt auch von Tettnang, also vom Bodensee, die bringen natürlich auch nicht so viel mit. Aber deren Ding ist jetzt auch nicht so weit weg hier. Das, wie gesagt, und wir hoffen natürlich auch, dass dann auch nächstes Jahr, vielleicht kommen wir auch mal im DFB-Pokal, vielleicht mal namhafte Mannschaften irgendwann dazukommen und ohne jetzt die kleineren.
Naja, aber es ist halt der Reiz.
Der Reiz vielleicht auch mal.
Ja. Spielst du dann vielleicht zu spielen, wenn du dann eine gute Partie zugelost bekommst, dann wirst du wahrscheinlich eher im Stiegen spielen als zum Beispiel jetzt an der Hafenbahnstraße. Das wäre natürlich schon mal toll. Gönne ich euch auf jeden Fall.
Das soll unser Ziel sein und wie gesagt, jetzt nehmen wir die Aufgaben an. Es wird am Wochenende auch, wir haben letztes Jahr auch gegen deren Dingen 1-1 nur gespielt, die haben zu uns das Leben sehr schwer gemacht, haben es sehr gut gemacht. Das soll dieses Jahr anders werden und deshalb hoffen wir, dass wir am Wochenende gewinnen.
Jana, Heiko, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr müsst wieder zum Training. Sonst würden wir mit euch auch noch über Chris Führig, über die Länderspiele, die anstehen, sprechen und natürlich auch über die U21. Ganz kurze Randnotiz, spannende Information. Chris Führig muss über einen großen Teich fliegen für sein Nationalmannschaftsdebüt. Heiko damals auch. Confed Cup.
Genau.
Ja. Du hast gegen Mexiko gespielt und gegen Brasilien, gegen Ronaldinho.
Ich hab gegen.
Ja. Also nicht direkt gegen Ronaldinho wahrscheinlich, oder? Sondern der hat, glaube ich, zentral gespielt damals.
Und ja, es war ja, ich bin eingewechselt worden. Ich saß auf der Bank und wir haben auf den Stürmer gewartet, Ronaldo, den Dicken.
Ja, auf den Dicken.
Der war aber damals nicht dabei und dann haben die gesagt, die haben so ein neues Supertalent, Ronaldinho. Und ja, schau ich mal. Und dann saß ich auf der Bank und gesagt, mein Gott, was ist das denn? Und 70. Minute dann oder 65. Minute hat Erich Ribbeck gesagt, mach dich warm. So, nee, lass mal. Stand 2-0, ich bin dann rein, habe zweimal noch einen Ball aus dem Tor geholt, stand 4-0. Also war kein guter Auftritt der deutschen Nationalmannschaft damals. Auch von mir nicht, aber wie gesagt, es war ein tolles Erlebnis, was mir keiner mehr nimmt. Und bin stolz drauf, dass ich das mitmachen durfte. Und Ronaldinho dann auch in den nächsten Jahren zu verfolgen, wie er durch mich gewachsen ist.
Natürlich, du hast sozusagen den Ansporn.
Ja, absolut. Ronaldo und Ronaldinho haben wir alle.
Wie wurdest du eigentlich damals informiert? Hattet ja kein WhatsApp und kein Handy, oder? 99 war das?
Ja, Anruf.
Weißt du das noch?
Anruf.
Irgendwie, also zu Hause dann?
Ich hatte auch, weiß ich gar nicht mehr, was war das? Was war das? 99? Handys hat man schon, gab es schon Handys.
Ja, es gab schon
irgendwo, keine Ahnung, also ich Anruf und oder über... Ich glaube sogar, dass ich im Bus nach vorne gerufen wurde und der Rangnick war damals Trainer, hat mir das mitgeteilt und dann hat sich das so im Bus rumgesprochen und war ich noch nicht mal richtig beim VfB angekommen. So, und wo geht der hin? Also die anderen in der Mannschaft haben gesagt, das sind Nationalspieler, was? Also, weil die erst, ich kam so halb verletzt, so, habe eigentlich noch gar nicht so richtig mittrainiert, die wussten gar nicht, es war auch ein bisschen glücklich, wie das alles zustande kam, aber war cool und dann war ich 3 Wochen mitten in der Vorbereitung weg. Als ich wiederkam, gab es die ersten Punktspiele. Ich war nicht mehr im Kader als Nationalspieler. Musste mir erstmal da reinkämpfen. Also war auch eine harte Zeit. Ja, war.
Aber du sagtest, also die 2 Spiele nimmt dir keiner mehr.
Nein.
Also das ist auf jeden Fall eine herausragende Leistung.
Genau, ich glaube, Sebastian Hoeneß musste ja auch erst Chris Führig sagen, wer da anrufen wird, damit er rangeht. Also weil er die Nummer erkennt und nicht ihn dann den Nagelsmann wegdrückt.
Ja, naja, gut. Hat funktioniert offensichtlich, denn er saß gestern im Flieger in die USA rüber und das wird funktionieren. Gut, also vielen Dank an euch beide. Natürlich viel Erfolg mit der jetzt dann noch laufenden Saison und natürlich wünsche ich euch ganz viele Zuschauerinnen am kommenden Sonntag und ein erfolgreiches Spiel. Jana, du kannst gerne wieder 4 Tore schießen. Deinen dritten Viererpack dann in der Karriere.
Ich gebe alles.
Danke euch. Bis bald.
Danke.
Ciao. Also im Gegensatz zu uns müssen Heiko und Jana richtig arbeiten, deswegen haben sie uns jetzt verlassen, deswegen sieht das jetzt hier natürlich ein bisschen traurig aus.
Ja, sieht ein bisschen wild aus, aber wir haben uns dagegen entschlossen, jetzt nochmal umzubauen, weil wir sind eigentlich auch schon relativ weit fortgeschritten mit der Sendung und ich sehe dich ja auch in der Ferne noch und das kriegen wir jetzt auch so hin.
Ich denke auch, das kriegen wir so hin. Wir haben es vorhin schon gesagt, Chris Führig mit 5 Vorlagen ist aktuell der beste Vorbereiter Deutschlands. Zumindest der höchsten Spielklasse in der Bundesliga und wurde deshalb auch zu Recht vom neuen Nationaltrainer Julian Nagelsmann für die USA-Länderspielreise nominiert. Am Samstag, 14. Oktober, trifft die deutsche Nationalmannschaft in Hartford auf die USA, 21 Uhr, RTL überträgt. Und am Dienstag, den 17. Oktober, um 2 Uhr nachts, gibt's die Partie gegen den Goldcup-Sieger Mexiko, live aus Philadelphia,
Sebastian. Da stelle ich mir einen Wecker.
Also ich auf jeden Fall auch. Für Chris wird's natürlich ein bisschen hart, denn er fliegt dann am Mittwoch, den 18. Oktober, zurück nach Frankfurt, muss dann nach Stuttgart reisen. Das heißt, er kommt wahrscheinlich erst am Donnerstag zur Mannschaft dazu und dann steht er am Samstag schon das Spiel an in Berlin gegen Union. Wir hoffen mal, dass er da gesund hier wieder eintrifft.
Ja, wird auf jeden Fall spannend für den Startelf-Tipp, ne? Also
ja. Trotzdem, die Frage an dich, mehr als verdient für Chris, oder? Diese Nominierung.
Ja, total. Also, was er die Saison für den VfB zeigt, auch gerade im Vergleich zur letzten Saison, ist wirklich krass. Er trifft mittlerweile fast immer die richtigen Entscheidungen, deswegen hat er auch schon 5 Vorbereitungen und zwei Tore geschossen. Also richtig gut und das hat er mehr als verdient. Ich finde auch ein cooler Move von Nagelsmann, halt mal einfach ein paar Neulinge mitzunehmen, die ein bisschen frischen Wind reinbringen.
Für mich ist der Weg von Chris eigentlich sinnbildlich für das, was der VfB Stuttgart jetzt sein möchte. Er möchte Spielern, jungen Spielern eine Chance geben, vielleicht auch Spielern, die über Umwege in die Bundesliga gekommen sind, wie zum Beispiel Atakan Karasor, dem man das vielleicht zu anderen Zeiten gar nicht so richtig zugetraut hat, aber der performt jetzt herausragend, muss man sagen. Und ja, mich freut das einfach, weil der VfB Stuttgart wird mit dieser Nominierung auch ein Stück weit belohnt. Und da möchte ich an Alexander Werle erinnern, der ja mal sagte, er möchte bei der EM 2024 im eigenen Land einen VfB-Spieler auf dem Feld sehen. Und
vielleicht sind sogar 2, wenn Joscha Wagnermann auch wieder fit wird und dann nominiert wird. Und ich finde, bei Chris Führig sieht man natürlich auch, manche Sachen dauern halt einfach ein bisschen länger. Und wenn er halt als Nico González-Ersatz kommt, dann sind die Fußstapfen wahnsinnig groß. Und vielleicht dauert es dann auch mal 2 Spielzeiten, vielleicht sogar 3, bis das dann funktioniert. Bei manchen Spielern wird es auch gar nicht funktionieren. Aber Chris Führig zeigt aktuell, dass er das Potenzial dazu hat.
Ja, absolut. Und ist verdient Teil der Nationalmannschaft. Nicht nur Chris ist auf Länderspielreise. Silas bestreitet mit dem Kongo 2 Freundschaftsspiele gegen Neuseeland und gegen Angola. Serhou Guirassy wird mit Guinea in 2 Testspielen auf Togo und auf Guinea-Bissau treffen. Da gibt's dann das Derby wahrscheinlich. Zwischen
Guinea-Derby.
Ja, wahrscheinlich schon. Hiroki Ito trifft mit Japan auf Kanada und Tunesien. Leonidas Stergio bestreitet mit der U21 der Schweiz 2 Qualifikationsspiele für die U21 EM 2025 gegen Montenegro und Armenien. Jovan Milosevic läuft für die U19 Serbiens auf. Die bestreiten 2 Freundschaftsspiele gegen Italien. Die sind angesetzt für den 11.10. und den 14.10. Und Sebastian, erstmals im Kreis der französischen U21 dabei ist Enzo Mio.
Auch hochverdient, ja.
Hochverdient. Er trifft ebenfalls im Rahmen der U21 EM-Qualifikation auf Bosnien und Zypern. Und ich möchte nochmal diesen Hot-Take von mir erwähnen.
Ja.
Ja, also vielleicht, ja, kann er sich ja da empfehlen und wird doch noch irgendwie Kaderkandidat für die,
wer weiß, ja,
A-Nationalmannschaft der Franzosen.
Der erste Schritt ist gemacht auf jeden Fall.
Ja, er wird auf jeden Fall mal gesehen und berücksichtigt. Mhm. Das ist schon mal gut. Am Samstag konnten sich noch weitere VfB-Spieler über wichtige Siege freuen. Du wirst es mitbekommen haben. Durch ein 2:1 im Finale gegen Japan gewann Wu Yong-Chong mit der Nationalmannschaft Südkoreas die Asienspiele.
Ja.
Simple as that.
Durch ein Tor von ihm, unter anderem.
Mal wieder, das 8. Tor von ihm im 7. Spiel.
Ja, gut, Jana wird nur müde lächeln, aber für einen Mann nicht schlecht, ja.
Sehr gut. Ja, finde ich schon beachtenswert. Er hat das Ding echt absolut gerockt. Und ihr wisst es natürlich, der Gewinn der Asienspiele garantiert Wu nun die erhoffte Wehrzeitverkürzung. Er muss nur noch 4 Wochen, manche reden auch von 3 Wochen, Grundausbildung in Südkorea absolvieren. Dafür hat er Zeit bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres. Er ist jetzt 24 Jahre alt. Ich glaube, Anfang September wurde er 24. Das heißt, in den nächsten 2 Jahren wird er dann mal 3-4 Wochen unpässlich sein. Vermutlich dann im Sommer und kann meine Vorbereitung nicht mitmachen, aber das ist natürlich viel besser als die eigentlich ja vorgeschriebenen 20 Monate.
Genau, und das freut den Spieler, das freut den VfB und das freut auch Freiburg, denn die kriegen nochmal Geld vom VfB.
Das stimmt.
Gut ausgehandelt, also.
Naja, darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen, also den Freiburgern gönnt man es ja. So, ich fand noch schön die Anekdote, dass die gesamte Mannschaft des VfB nach dem 3-1 gegen Wolfsburg Wu per Videocall zum Erfolg gratulierte. Ich glaube, das zeigt auch nochmal den Spirit, der gerade in dieser Mannschaft vorherrscht.
Ja.
Dass man da aneinander denkt, miteinander telefoniert, sich darüber freut. Und die Freude, die war ja wirklich riesengroß. Ich habe die Jubelbilder gesehen, der Südkoreaner. Also ich glaube, die waren alle froh, dass sie jetzt diesen Wehrdienst wahrscheinlich umgehen können.
Es gab doch mal vor Jahren auch so ein Video, wo auch die Mannschaft per FaceTime irgendjemanden gratuliert mit Michael Reschke, glaube ich.
Ja, das war
Pavard, oder?
Genau, okay. Das war Pavard, der... Ich weiß nicht, ob er da schon Weltmeister geworden ist oder ins Finale eingezogen ist, aber der halt diese herausragende WM 2018 gespielt hat in Russland.
WM, das Tor des Turniers geschossen hat.
Unfassbar, ja. Unfassbares Ding. Ja, genau. Und kurz nochmal zurück zu Chong. Wer dachte, dass der jetzt wieder sofort zurück nach Deutschland geht, der hat weit gefehlt, denn nun stehen ganz normale Länderspiele erstmal an für Chong. Er muss noch 2 Testspiele bestreiten gegen Tunesien und gegen Vietnam. Okay.
Ja, ich meine, die Asien-Spiele sind ja so etwas seltsam, die mitten in der Saison liegen, ja. Aber so ist es halt. Die Koreaner haben es wahrscheinlich, die Südkoreaner aus Erfahrung gemacht, weil die sind ja Seriensieger bei den Asien-Spielen, also.
3. Mal in Folge.
Genau.
Der Ansporn ist groß, das merkt man schon. Kommen wir zu U21, die konnten den 3. Sieg in Folge einfahren und sind mittlerweile schon wieder seit 4 Spielen unbesiegt, Sebastian. Mhm.
Und auch da hagelt's Tore, ne? Es gab immer diese legendäre Klatsche gegen Homburg war es, glaube ich, mit 1-8 und seitdem läuft's und es fallen immer reichlich Tore.
So sieht's aus. Diesmal erwischte es Mainz 05, 4-0 gewann die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05. Die Tore, die ihr wie immer auf YouTube euch anschauen könnt, erzielten zum einen Thomas Castanaras mit einem herausragenden Distanzschuss in der 26. Minute und Raul Paula traf auch mal wieder, diesmal durch einen Elfmeter in der 45.
Da kann man sich auch drauf verlassen, dass er auf dem Scoreboard steht. Ja, wie gesagt, diesmal durch einen Elfmeter, aber ja, mal nächster Treffer von ihm.
So sieht's aus. Thomas Castanaras dann noch mit seinem zweiten Tor in der 66. Minute und Dejan Gallien, der trifft auch immer, könnte man sagen.
Stimmt.
74. 4-0. Der VfB ist Erster und wird am kommenden Wochenende kein Spiel bestreiten. Das nächste findet am 21.10. statt. Wir haben es schon gesagt, das Derby gegen die Kickers. Und das eigentlich für dieses Wochenende geplante Spiel gegen Steinbach-Haiger wurde auf Dienstag, den 24.10. verschoben. Solltet ihr also Lust haben, die U21 in den nächsten Wochen besuchen zu wollen, dann merkt euch das. 21.10. gegen die Kickers, 24.10. dann gegen Steinbach-Haiger. Allerdings auswärts, muss man dazu sagen. Es gibt noch eine gute Nachricht bei der U21. Patrick Kapp ist zurück, der Innenverteidiger, der sich im Februar das Kreuzband riss, trainiert wieder mit der Mannschaft mit, ist wieder im Kreise der U21 angekommen und da können wir einfach nur sagen, welcome back und ja, bitte gesund bleiben.
Gesund bleiben, ja.
Das wäre ganz wichtig. Letzte Nachricht für heute, die wir natürlich auch noch ganz kurz mit euch teilen wollen. Tobias Kaufmann, unser Kommunikationschef hier beim VfB Stuttgart, wechselt vom VfB zur Deutschen Fußballliga und wird dort neuer Direktor Kommunikation. Das war schon ein bisschen überraschend, würde ich mal sagen.
Absolut, ja.
Den neuen Posten bei der DFL wird Tobi dann zum 1. Januar 2024 antreten. Und Sebastian, der VfB sucht jetzt also nicht nur nach einem neuen Sportvorstand und nach einem neuen NLZ-Leiter, sondern auch noch nach einem neuen Kommunikationschef. Eine Menge zu tun.
Auf jeden Fall. Also da müssen fleißig jetzt Stellen ausgeschrieben werden, beziehungsweise sind ausgeschrieben, viele Gespräche geführt werden, weil die Rolle, die Tobi Kaufmann beim VfB hatte, ist eine sehr, sehr wichtige. Er hat es ja bei dir im Gespräch erklärt. Also ich finde das schon beachtlich, was man da machen muss, wie man den VfB auch repräsentiert, mit dem, was man schreibt, mit dem, was man sagt und so weiter. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Job und ich bin da gespannt, wer auf ihn folgt.
Ja, und eins möchte ich sagen, Tobias Kaufmann wird dem VfB Stuttgart fehlen, denn er hat eine Menge gute Sachen angestoßen. Wir selbst profitieren davon. Seitdem wir seit einigen Wochen jetzt hier für den VfB Stuttgart diesen Podcast machen können, kann ich wirklich nichts Negatives über die Zusammenarbeit sagen. Ganz im Gegenteil, er unterstützt uns, wo es nur geht.
Ja.
Ja, und bringt uns gute Gäste ins Studio. Wir haben es ja heute gesehen mit Jana und mit Heiko Gerber. Und auch sonst, wie gesagt, also diese Zusammenarbeit ist herausragend und die Ideen, die er mit eingebracht hat, sei es jetzt Intim, sei es natürlich auch dieser Podcast, sei es andere Formate, die noch kommen werden, die sind wirklich gut. Deswegen sage ich, die Lücke, die er hinterlassen wird, die muss man auch erstmal füllen. Aber wir wünschen Tobi natürlich alles Gute. auf seinen weiteren beruflichen Wegen und freuen uns, wenn wir dann mit ihm zusammen vielleicht noch ein paar Erfolge feiern können. Ich denke da zum Beispiel dran, dass es ja vielleicht noch ein Achtelfinale gibt im DFB-Pokal im Dezember und außerdem so eine Herbstmeisterschaft. Wer sagt nein?
Absolut. Und ich meine, er kann dann auch dafür sorgen, dass der VfB bei der DFL dann noch besser gelitten ist, als er ohnehin schon ist. Also das kann ja auch ein Vorteil sein.
Ja, da muss man wahrscheinlich erstmal Aufbauarbeit leisten. Das kann schon sein. Also ist der Tobi da der absolut richtige Mann dafür. Gut, Sebastian, heute eine etwas andere Sendung. Ja, zum ersten Mal mit zwei Gäste.
Ja, wir haben viele Premieren gehabt. Zum ersten Mal zu viert, also Viererkette. Und ich glaube, wir haben auch zum allerersten Mal eine VfB-Spielerin, respektive VfB-Spieler hier am Tisch sitzen gehabt. Trainer, wir hatten der Marc Nikolai Schlecht ist Trainer von der zweiten der Frauen, also hatten wir schon, aber zum ersten Mal auch ein Cheftrainer und mir hat es sehr großen Spaß gemacht.
Das wollte ich gerade sagen, es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Wer so ein bisschen unzufrieden war mit der Ausführlichkeit der Analyse zum Wolfsburg-Spiel, dem sei gesagt, nächste Woche gibt es auch nochmal eine Sendung und wir haben uns da schon was überlegt, um die, ich sag mal, Taktik und Analyse-Konnoisseure zufriedenzustellen. Also freut euch da schon mal drauf. Wir nehmen nächste Woche wieder am Mittwoch auf, genauso wie heute. Ihr könnt euch drauf freuen. Auf Spotify, YouTube und natürlich auf Apple Podcast wird die Folge erscheinen.
Eine Frage noch. Ist morgen eigentlich das Testspiel?
Morgen ist das Testspiel. Ja. Gut, dass du es erwähnst. Ja. Also morgen spielt der VfB Stuttgart, das können wir an der Stelle nochmal sagen, gegen Wien Wiesbaden. Das Ganze könnt ihr for free auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart sehen oder natürlich auf VfB TV. Also ihr müsst nicht ganz VfB-los durchs Wochenende sliden. Also ihr könnt euch das Spiel ja aufheben für Samstag, damit das Feeling erhalten bleibt. Ja, und dann macht ihr einfach Party bei euch auf dem Sofa. Das geht dann schon mal. Gut, Sebastian, hat mir wieder große Freude gemacht. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann gibt's die Vorschau zum Union-Spiel. Und ja, wie gesagt, noch so ein paar kleine Feinheiten, die wir uns überlegt haben. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao.